redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung, in der Chris Marquardt mir etwas über Fotografie erzählt, weil der nämlich mehr versteht von Fotografie als ich. Mein lieber Chris, ich grüße dich.
Na, hallo Holger. Heute weiß ich nicht genau, wie präsent ich bin. Die Sonne hat mein Hirn gegrillt.
Ja, ach, aber ich stehe drauf. Ich finde diesen Sommer so super. Ich schwitze.
Ist geil.
Ich schwitze wie ein Schwein, aber es ist geil.
Du, das ist keine Beschwerde. Ich mag's warm, ich mag's kalt, ich mag's zwischendrin. Nebel, Regen, alles finde ich toll.
So, fangen wir mit der Urlaubszeit an. Ich habe mal wieder ein Erlebnis gehabt. Also ich hatte Erlebnisse, Fotografie-Erlebnisse sozusagen. Also die Vorgeschichte mache ich jetzt kurz. Ich war mit dem Wohnmobil auf Usedom, 9 Tage. Was ganz schön war, was total geil war, also total schöner Urlaub, super Wetter, leerer Strand, weil letzte Woche der Vorsaison gewesen und so. Knatter so mit dem Wohnmobil nach Usedom, bau alles auf, denk mir so, jetzt gehst du mal an den Strand, mach die Tasche auf, hol die ich hatte meine Mamiya 645 habe ich mitgenommen, und die Digitale und das Teleobjektiv und alles, nun Ladegerät, und pack alles aus und denke irgendwann, scheiße, wo ist denn das Gehäuse von der Digitalen?
Was? War die wieder bei den Fischdosen gelegen?
Ungefähr so. Das heißt, ich bin da hingefahren und da angekommen, hatte halt mein gesamtes Arsenal dabei.
Aber nicht die Kamera selbst.
Aber leider nicht die Kamera selbst. Ich wäre fast irre geworden.
Das ist aber peinlich.
Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ich war so sauer. Ich war so sauer, wenn es nicht, also ich bin Samstag spätabend angekommen und sonntags ist mir das dann aufgefallen. Ich war wirklich so sauer, dass wenn nicht Sonntag gewesen wäre, wäre ich in die nächste Stadt gefahren, wo es einen Fotoladen gibt und hätte mir ein neues Gehäuse gekauft. Einfach so, hier ist meine Kreditkarte, ich hab die Schnauze voll. Ein Glück war Sonntag. Jedenfalls war ich auf Usedom, das erste Mal in meinem Leben auf Usedom. Also unfassbar viele Foto-Opportunities. Entschuldige mich kurz, ich muss ein bisschen vom Mikrofon weg. Also unfassbar viele Foto-Opportunities, vor allem mit dem Teleobjektiv, die ich aber alle nicht nutzen konnte, weil ich nur ein iPhone hatte. Das ist mir noch nie passiert. Also ich bin ja echt doof, aber so doof. Wahnsinn, ey.
Ich habe für viele Sachen mittlerweile, also vor allem so repetitive Sachen, habe ich mittlerweile tatsächlich so Checklisten.
Ja, aber Chris, ich fahre in Urlaub und nehme meine Kameraausrüstung mit. Das kann doch nur ein vollkommen abwesendes Gehirn. Also wahrscheinlich hätte ich noch nicht mal die Checkliste gefunden, also in dem Zustand. Also das ist doch... Naja. Interessanterweise stand sie neben den Fischdosen zum Aufladen.
Als du nach Hause kamst. Und war total voll geladen.
Und zwar, super, ja. Ja, und so lief ich dann auf Usedom rum und habe Fotos mit dem iPhone gemacht, was dann praktisch ab so gefühlt eine Stunde vor Blue Hour nicht mehr möglich war. Also weil du kannst halt, das wird dann irgendwie...
Wenn es
so,
dunkel wird, wird es schwierig.
Ja, du hast dann so krasse Kontrastunterschiede auch. Nein, nichtsdestotrotz habe ich reichlich Bilder geschossen. Ich kann dir die auch mal rüberschieben, tue ich dann auch mal in die Shownotes.
Mach das.
Da kannst du dann ja mal gucken und kannst sagen, oh, das hast du aber fein gemacht, Holger. Oder was ist denn ditte?
kurz, wo wir gerade bei Fischdosen sind. Moni und ich haben Maître Philipp ausprobiert.
Oh, mein Fischhändler.
Und haben deinen Fischhändler, von dem du hier mal erzählt hast, und
mein Fischbüchsenhändler, muss man dazu sagen.
Genau. Und haben mal so ein irgendwie 8 Dosen Probepaket bestellt. So, die haben wir da so irgendwie so.
Ja.
Na, hier einmal durch den Garten. Und haben genau das getan, was du erzählt hast, nämlich hier Schüssel Nudeln und dann einfach so eine Dose drüber kippen.
Jo.
Mei, war das lecker. Das
ist geil, ne? Und wenn du das machst, also so eine Dose, die sind halt nicht ganz billig, ist halt nicht so Sardine aus dem Supermarkt für 1 Euro, sondern die kosten 6-8 Euro die Dose. Aber wenn du Besuch hast, ja, und das machst, so ein Pfund Nudeln kochst, für, weiß ich nicht, was gute Nudeln, ein Pfund gute Nudeln kostet auch seine 2 Euro, wenn nicht mehr. Aber da hast du halt für 10 Euro steht ein Essen auf dem Tisch, wo hinterher jeder sagt, ach, die können aber richtig gut kochen.
Und die Dosen sind ja sehr hübsch, also tolles Design. Und das macht schon richtig, also das Auge ist da ganz, ganz gewaltig.
Absolut, ja. Hm.
Also das zweite Bild von den Strandkörben in der Sonne finde ich sehr.
Das zweite schön. Bild von den Strandkörben in der Sonne, der rote und der blaue, oder was ist das?
Nee, noch weiter unten, also noch weiter unten. Da, wo erst so ein Schattenbild mit Strandkörben ist und dann.
Ach so, mit den vielen Strandkörben.
Bilder. Und das, wo der eine so sehr so nach rechts außen schaut.
Der eine nach rechts außen schaut. Ah, ja, wo die Boote links stehen, meinst du?
Was nochmal?
Also es gibt mehrere Strandkorbbilder, da stehen Boote. Ich habe den Überblick verloren.
Ich fände das jetzt total toll, wenn die Bilder Titel hätten.
Ja, die Bilder Titel. Ach du mal, das meinst du.
Holger, da. Titel!
Du, ich weiß jetzt nicht, welches du meinst. Wo der eine Strandkorb die Nummer 12 hat?
Genau, der eine hat die 12, hinten sieht man noch die 14.
Wer das jetzt gerade hört und keinen Rechner da hat, um das nachzugucken. Mach weiter, ja!
Genau,
12, 14 und der eine guckt so nach rechts vorne
der
weg.
Der guckt so nach rechts, weil der hat eine richtige Personality deshalb. Ja,
das stimmt.
Weil der wird das fast schon für menschlich an der Stelle.
Was ganz witzig ist, dass ich habe das alles mit dem iPhone gemacht, was du da siehst. Mhm. Also das komplette Usedom-Album, das du siehst. Und habe die zur Nachbearbeitung ausschließlich die Fotos-App im iPhone genommen. Also noch nicht mal Tada oder sowas. Ja. Was ich echt erstaunlich finde, dass da, also ich fand das Ergebnis. Oh,
das Zeug kann richtig gut, weil.
Also das Ergebnis ist echt nicht übel.
Die machen ja mittlerweile da unglaublich. Also nochmal kurz zu dem Bild, das hat eine geile Tiefenstaffelung, mag ich, Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund und so weiter. Und aber ich meine, die analysieren ja das Bild beim Fotografieren. Also das iPhone weiß ja, da ist oben ist Himmel, der muss schön blau sein und das Wasser ist und also
weil das wird quasi weiß schon mal. Das, ne? Schon mal. Wenn du sagst, es weiß das, dann meinst du, es weiß das im Sinne von, also es weiß das. Also
im Sinne von, da ist eine AI, die in irgendeiner Form das Bild halt analysiert und eine Wiese von einem Himmel unterscheiden kann und Gesichter von Bäumen und so weiter und das dann halt alles irgendwie so handhabt, dass es sinnvoll ist und nimmt dir im Prinzip eine Menge ab, was du sonst so in der Nachbearbeitung machen würdest. Ja.
Und du siehst dann so Sachen wie hier zum Beispiel dieses, wo du im, links im Anschnitt diese Seebrücke siehst, das Teleskop Seebrücke im Anschnitt, weit entferntes Flüssiggas. Siehst du, das Bild hat sogar einen Titel. Ich weiß gar nicht, was du hast.
Jetzt weiß ich nicht, welches Bild du meinst. Das musst du mich nimm ich bei der Hand.
Sie werden uns hassen.
Sie sind schon voll dabei.
Ja. Also praktisch, also wenn du das Album aufmachst, das zweite Bild, also zweite Bild.
Ach so,
oben,
das Bild ja.
Das ist so der Klassiker, ne? Das sieht man natürlich nicht. In der Distance, am Horizont ist ein sehr geiler oranger Flüssiggastanker. Und den hätte ich halt gerne fotografiert.
Ja, der ist da 3,5 Pixel hoch und.
Genau.
Du hast aber immer noch, ich muss dich nochmal, kleine Rüge, du hast auf Flickr
mehr läuft irgendwo aus.
Das ist mir doch egal. Du hast auf Flickr immer noch irgendwo die Einstellung, dass die Bilder in total winzig dort landen.
Wo stellt man das denn ein?
Ich weiß es nicht, aber deine Originalgröße ist 852 Pixel breit und 479 hoch, zumindest das, was ich sehe.
Mhm.
Und das ist bei weitem nicht genug.
Aber wo stellt man das
denn? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das beim Upload oder auch nicht. Und zum Thema ausgelaufenes Meer. Ich schicke dir jetzt mal kurz einen Link. Und zwar hat die Moni ein Bild gemacht. Schon vor einer Weile, als wir da bei Spitzbergen unterwegs waren, auf der Norderlicht, auf dem Schiff.
Ja.
Und da läuft das Meer auch aus. Aber ich finde, das ist ein hammergeiles Bild. Also zum Thema
Auslaufen. Ja, aber da darf das Meer auch auslaufen, weil es zur Dynamik des Bildes gehört, weil da steht halt, der Steuermann steht am Lenkrad vom Schiff.
Wie heißt der? Steuerer.
Also das Wetter macht mich auch ein bisschen. Also das gehört dahin. Ja, der steht am Steuerrad. Es sieht so aus, als wäre es auch ein bisschen regnerisch, stürmisch vielleicht. Das Schiff bewegt sich mit Sicherheit. Und also ich erwarte da sogar diese gegenläufige Bewegung, weil das Schiff kippt nach links, das Meer kippt nach rechts.
Richtig. Und das es gab nämlich eine Diskussion auf Twitter darüber, unter anderem mit dem Hausmeister. wegen hier Meer und nicht gerade und so weiter. Und wenn ich mir das mal von oben nach unten anschaue, also oben die Oberkante mal so als horizontale sehe und ja. Dann kommt so, da, wir haben oben so ein Z, wir haben so eine Zickzacklinie, die ja. Sich so durchs Bild durchgeht. Und unten, ganz unten siehst du nochmal dieses komische, das ist so eine kleine Türe von zu irgendeiner Kabine runter, die dann nochmal quasi gegenläufiges Z, also das ist so Zickzack, Zickzack irgendwie. Und das trägt unglaublich viel zu dieser Dynamik des Bildes bei. Und wenn du jetzt anfängst, das irgendwie gerade auszurichten, dann tja, geht das irgendwie kaputt.
Ja, absolut. Weil dann kippt entweder eine, ja, dann kippt halt der Steuermann kippt dann aus dem Bild raus. Und dann sieht halt noch bekloppter aus.
Ja. Also das war so eines dieser Beispiele, wo ich sag, also das ist ein
großer oder anders, Horizont,
der kann auch eine Funktion haben.
Wenn du den Horizont gerade machen würdest, wäre die Dynamik aus dem Bild raus. Weil dann Richtig. Würde sich das nicht mehr auf einen Blick erzählen, dass das Schiff sich bewegt.
Richtig. Also manchmal ist ein krummer Horizont genau das Richtige für ein Bild.
Jetzt wüsste ich trotzdem gerne, wo ich das einstelle, dass die Flickr-Bilder. Also das ist halt ein iPhone-Foto und es ist vom iPhone aus direkt zu Flickr hochgeladen. Das wahrscheinlich macht das iPhone das dann, oder?
Liebe Gemeinde.
Genau, liebe uns. Gemeinde, sagt mal.
Tja. Nur gut.
Naja.
Ich habe noch ein Danke zu sagen. Und noch zwar an Christian. Der Christian hat mir die Schürze ausgedruckt.
Lupennadeldrucker-Schürze, ja.
Also Lupenschürze in 3D-Druck, der war sogar so cool, der hat mir, weil manchmal so bei den 3D-Drucken die Toleranzen nicht ganz stimmen, vor allem wenn du es mit einem anderen Teil zusammen backen willst nachher, dann hat er mir sogar mehrere Versionen davon gedruckt. Da kam ein Päckchen und ich bin total hin und weg. Also tausend Dank, Christian. Das, cool. Du hast die besten Hörer, Holger. Und
das sind immer so diese Momente, wo du, wenn du merkst, das sind so Hach-Internet-Momente. Also wo genau. Du einfach merkst, so, wir sind am Ende sind wir so eine Community und jeder macht, was er kann. Weißt du, so wir können labern, ja. Der kann drucken, ja. Der nächste kann kochen und es ist, ich finde das total echt.
Und nicht nur der Christian, sondern es haben sich mehrere gemeldet, also auch so allen anderen, die das angeboten haben. Tausend Dank, ihr seid die Wucht.
Ja. Und wenn du das und Leuten.
Das Ding tut jetzt, diese Lupe tut jetzt.
Und wenn du das Leuten genau erzählst, auch so im Kollegenkreis, wenn ich im Kollegenkreis erzähle, wie das hier so funktioniert mit Vrind, und der Hörerschaft und die Community dahinter und der Hilfsbereitschaft und der Spendenbereitschaft, die sitzen alle immer völlig ungläubig da, sagen, das ist sowas überhaupt gibt, das ist wirklich unvorstellbar. Du, echt klasse.
Mein
Schlüsselerlebnis. Wir haben es besser als die anderen.
Ja, schon. Also mein Schlüsselerlebnis war ich habe ja das mit dem Podcast irgendwie 2005 angefangen und 2007 wurde mein Studio wurde eingebrochen und so Equipment über 5000 Euro wert geklaut, inklusive Kamera, Kameratasche, Rechner und so weiter. Also wirklich so. Ich als frisch Selbstständiger, das war so quasi für mich wäre das aus gewesen, weil das war nämlich zu dem Zeitpunkt natürlich alles auch noch nicht versichert und so. Also ich stand da quasi mit einem fetten Verlust für damals da und hätte fast den Laden zumachen müssen und habe das zu meiner Community erzählt und habe den im Podcast gesagt, Leute, lasst mich mal hier, ich muss das jetzt alles erstmal regeln. Und die haben hinter meinem Rücken gesammelt.
Geil. Und
haben mir dann 3.500 Euro gegeben.
Geil. Ja.
Also wirklich so, das war lebensrettend für mich. Und sowas, wenn du das erzählst, dann schütteln die Leute den Kopf und sagen, das kann ja ruhig wahr sein, das ist ja der Hammer. Tja, also danke Christian, danke alle anderen, ihr seid
Ihr seid die Besten. Nein, natürlich die Zweitbesten, so. Wir sind die Besten. Außer wenn wir nach Usedom und dann hatte ich ja auf Usedom, ich bin noch nicht fertig, Freundchen. So. Dann hatte ich auf Usedom ja meine 645 dabei.
Mhm. Hattest du den Film dabei?
Ich habe Film dabei und zwar gar nicht wenig Film hatte ich dabei. Die Geschichte ist noch länger. Ich habe mich dann verletzt, konnte tagelang war froh. Also von diesen 9 Tagen, die ich da war, war ich vier Tage froh, dass ich wenigstens bis zum Klohaus, zum Restaurant und so laufen konnte, weil ich mich am Fuß verletzt hatte.
Nee.
Genau. Das heißt, zum Fotografieren bin ich eh nicht viel gekommen. Also ich habe es halt vor allen Dingen, ich habe es geschafft, 1,5 Filme zu knipsen mit der Mamiya. Einen schwarz-weißen, einen farbigen habe ich noch drin und habe gedacht, okay, seltenes Erlebnis, du fährst jetzt nicht jedes Wochenende nach Usedom, gib den Film mal lieber im Labor ab. Ne? Mhm. Hab auch übrigens sehr interessant, hier so, ne, dieses Fotoparadies heißen die. Das ist von diesen Drogeriemärkten das Entwicklungslabor. Oder okay. Zumindest der Händler dafür. Vielleicht ist es eher am Ende alles Zewe.
Das kann durchaus sein.
Ich da angerufen, also das war die schönste Hotline-Experience der letzten Jahre, die ich hatte. Ich habe da angerufen, ja, guten Tag, bitte warten Sie, nächste Infoplatz. Und da ging ein unfassbar freundlicher Mitarbeiter ran, total hilfsbereit, präzise geantwortet, wollte mir nichts verkaufen. Weißt du, du hast ja so oft das
Gefühl, einfach
nur Hilfe. Und du hast ja so oft das Gefühl, dass du rufst jemanden an und da sitzt jemand, der versteht gar nicht, was du willst, obwohl er eigentlich im Fachmagazin arbeitet.
Also naja, eine kompetente Person.
Völlig geil. Ja, sie angerufen, habe gefragt, kann ich bei Ihnen auch Rollfilm? Ja, können Sie natürlich, dauert dann allerdings ein paar Tage länger. So, ja, macht ihr. Hab dann hier ganz einfach einen Rollfilm eingeschmissen. Hab den gestern abgeholt. Ja, bei uns hat der DM sonntags auf. Am Bahnhof der, also. Hab den gestern abgeholt und schwarz. Also beziehungsweise weiß. Also alles transparent. Okay. Alles transparent.
Also der Film war transparent, hat also kein Licht gesehen. Oder er ist kaputt entwickelt.
Oder, das glaube ich nicht, weil er hat der Index ist drauf. Der Index
okay,
ist drauf.
Okay, dann ist der Film okay entwickelt.
Dann ist der Film
dann
okay.
Dann hat deine Kamera einen Defekt.
Jetzt frage ich mich, was hat diese Kamera für einen Defekt?
Also wenn der Film, also ist ja negativ, also wenn der Film transparent ist, also weiß,
ja,
dann hat er kein Licht gesehen.
Genau.
Und das heißt, dass deine Kamera nicht belichtet hat. Hast du mal versucht, die hinten aufzumachen und beim Belichten durchzuschauen?
Da müsste ich jetzt den Film, dann müsste ich jetzt den halb belichteten
Film
mal
rausnehmen. Ja, das geht natürlich ohne Film am besten.
Warte
mal,
wo spult, kann man die überhaupt zurückspulen? Nee, die kann man gar nicht zurückspulen. Nee, die kann man nur vorspulen.
Ja, genau. Vorwärts. Ja.
Dann mache ich das jetzt einfach mal, scheiß drauf, komm.
Eine Rolle Film, das Opferfilm jetzt. Nee, also würde ich das jetzt mal... Sehr schön. Oh, also ich liebe ja diesen Sound. Das ist Mittelformat vom Feinsten. Und jetzt kurbeln, bis es leicht läuft.
Jo.
Also so, Troubleshooting. Erstmal gucken, geht der Verschluss auf.
Warte, ich hole jetzt erstmal diese Kassette hier hinten raus. Wo ist sie? So. Da ist ja so eine Ladekassette. Ich habe auch schon überlegt, habe ich den Film vielleicht verkehrt rum darüber gespannt?
Kann möglicherweise sein. Also bei der Mamiya, da ist es ja so ein bisschen, eigentlich ist es angemalt. In der Kassette hast du ja so ein Schema am Rand,
ja,
wo dann steht, wie rum du es tun
jetzt
musst.
Den scheiß Kleber, ich hasse das. Warte mal, da ist er.
Den muss den anschlecken oder abziehen?
Nee, ich glaube,
manche sind ja so briefmarkenartig.
Nee, ist anschlecken.
Also für alle, die jetzt sich fragen, wovon reden die? Dieser Rollfilm, der ist, das ist Mittelformatfilm, kann man heute noch ganz toll kaufen und so. Der wird quasi nach vorne gespult. Da ist also keine.
Ich habe einen Verdacht.
Keine Filmdose. Und wenn du am Ende dann den Film da
müsste jetzt, der nicht. Warte mal, müsste der nicht mit dem bedruckten Pappstreifen, also mit diesem, ne? Also das, wo drauf gedruckt ist.
Mit dem Rückenpapier.
Das Rückenpapier müsste das jetzt nicht außen auf der Rolle liegen?
Das müsste jetzt außen auf der Rolle liegen.
Es liegt innen auf der Rolle. Das heißt, ich habe
dann
den grundsätzlich falsch rum eingespannt.
Eingelegt.
Ah, jetzt das ist aber doch schon mal, das heißt, ich habe auf das Rückenpapier fotografiert, habe ich denn alle Tassen? Ich habe doch wohl alle Tassen im Schrank. Das kann doch gar nicht sein. Nee, jedenfalls, jetzt ist das Schwarze ist jetzt außen auf der Rolle, ne?
Das Schwarze, also du musst dir diesen Mittelformatfilm ja so vorstellen, das ist wie eine Biskuitrolle.
Ja.
Das sind zwei Teile, das ist die Rolle und die Creme dazwischen. Und das ist in diesem Fall der Film und das Rückenpapier. Und die werden aufeinander drauf gewickelt.
Genau.
Und der Film wird durch das Rückenpapier, also durch das schwarze Papier, vor Licht geschützt. Das heißt, das Papier muss außen um den Film drumherum liegen.
Genau, und zwar immer.
Und zwar immer. Das ist, wenn du ihn aus der Packung holst, so.
Ja.
Und wenn du ihn nachher auf der zweiten Rolle aufgewickelt hast, weil der wird ja nur vorwärts gewickelt, dann ist es wieder so. Dann hast du wieder außen schwarzes Papier liegen. Oder weiß, aber das ist auf jeden Fall innen schwarz. Also ist es dicht. Ich sehe gerade dein Foto.
Ich hab
das ist falsch rum. Das
geil.
Ist falsch rum.
Das ist aber doch, Entschuldigung, so blöd das jetzt ging. Geil. Dann bin ich einfach nur zu doof, den Film einzulegen. Das muss ich rausschneiden hinterher, sonst.
Also du hast am Schluss hast du quasi das Rückenpapier außen liegen und dann hast du immer so eine Lasche. In diesem Fall ist das ein 120 aus dem Kodak. Der hat das wahrscheinlich zum Anschlecken.
Hat er auch, aber ist ja auch egal. Abziehpapier
anschlecken.
Naja, habe ich eine
Spule. Würdest du dann einmal außen drum wickeln.
Jetzt, entschuldige, mir ist der Film gerade auseinandergeflogen.
Ja, das machen die.
So, ja.
Ja. Jetzt wickelst du den am besten auf eine zweite Spule wieder zurück und nimmst den zum Üben. Das ist jetzt dein Übelfilm.
Oh, jetzt habe ich ihn ganz abgewickelt. Aber naja. Naja, was heißt
weißt du jetzt, wie so ein Film von innen aussieht.
Unglaublich. Wie kann denn sowas überhaupt passieren? Also ich meine, das ist doch schiere Dummheit, oder? Ich höre gerade aus der Regie, es ist Arroganz.
Ah, okay. Ja,
weil, ach, das kriege ich hin.
Also diese Mamiya-Kassetten, das ist ja so ein Teil mit mehreren Rollen und Umlenkrollen und so weiter.
Ja.
Und da ist bei dir am Rand innen aufgedruckt.
Ja. Natürlich ist er da aufgedruckt, sonst wäre es mir doch nicht so unangenehm. Ja, ja, der Pfad ist aufgedruckt und es ist sogar zu sehen, dass man da vielleicht das Weiße
möglicherweise
nach außen tun
also sollte. Das nächste Mal weißt du, dass der Film, also da ist ja eine Andruckplatte.
Ja.
Ne, dass der Film geht um zwei so Umlenkrollen los über die Andruckplatte und der innere Teil des Filmes, also der nach innen zeigende Filmteil, der muss nach quasi außen. Auf der Andruckplatte dann nach außen zeigen.
Aber so blöd kann doch eigentlich keiner sein. Ja doch, stellt sich raus.
Also wer seine Kamera zu Hause
stellt sich raus, ich kann. Unglaublich.
Nein.
Ja, aber sonst, Usedom, total schön. Kann man super Urlaub machen. Cool. So, was haben wir denn hier? Einen Ektar habe ich hier. Dann mache ich Popel.
Oh, Ektar ist auch schön.
Ja, ist ein abgelaufener Ektar, den ich hier noch habe. Ektar 100.
Farbnegativ. Jo.
Aber wie kriege ich den jetzt auf? Jetzt kriege ich das Schnupsi nicht von dem frischen Film runter. Ich mache das jetzt live hier. Ja.
Machst jetzt einen neuen Film?
Ich mache jetzt live, lege ich jetzt einen neuen Film ein. Und wahrscheinlich passiert jetzt gleich auch wieder irgendwas Kaputtes. So, also. So rum, ja, das muss nach unten, das muss nach hinten. Das ist doch nicht so schwer, das ist doch nicht.
Das ist, also jetzt
das ist doch keine, das ist doch kein Hexen.
Das wie alt wir sind, aber erinnerst du dich noch, wie man früher in der Schule, wie die immer diese Projektoren den Film einlegen mussten um 8 Rollen rum und die meisten Lehrer haben es nicht geschnallt und so? So ähnlich ist das manchmal bei
solchen. Nicht mehr. Also ich glaube, bist du älter als ich?
Ich bin Jahrgang 69.
Ich auch, aber dann war ich also vielleicht auf einer besseren
Schule. Kleine Schule, Hopp am Neckar, wir hatten es nicht mit den Medien.
Hopp am Neckar, auch schön.
Horb.
Achso, Horb. Ihr habt es nur immer Hopp genannt, weil es hessisch ist.
Nein, es ist schwäbisch.
So, jetzt habe ich den so ein bisschen aufgewickelt, jetzt jage ich den da einfach mal rein. Ne? Oder muss ich den bis zu einem bestimmten Punkt dann auch vorwickeln?
Ja, du wickelst den jetzt mal vor und irgendwann kommt auf dem aber du siehst ja das Rückpapier nicht wirklich.
Doch, ich sehe das Rückpapier.
Da kommt irgendwann so eine Startmarke.
Ja.
Die heißt manchmal Start, das ist meistens so ein Pfeil, der auf beide Seiten des Filmes zeigt.
Da ist er, jawohl, habe ich.
Und den, manchmal hast du auf dem Negativhalter so eine Marke, mit der das korrespondieren sollte.
Ach, guck.
Das weiß ich jetzt. Hast du die da?
Natürlich habe ich die da. Hätte ich auch vorher sehen können, weil da steht ja Start. Und es ist ja jetzt nicht so, dass nicht ich in den Anfang der 90er schon, ich tue den jetzt mal wieder da rein in den Film, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht Anfang der 90er schon eine Mittelformatkamera gehabt hätte. Ne? Also es ist jetzt, also, weißt du, ich kenne
du
dieses
machst das Film, nicht zum ersten Mal.
Genau, ich kenne dieses Filmmaterial, das meine ich damit. Ich hatte damals eine Seagull. Das ist so
schön.
Die war toll und die
Zweiäugige.
Die gab es damals beim Saturn, glaube ich. Also als es nur ein Laden in Köln war, für 99 Mark oder 129 Mark. Also auch echt kein Geld. Obwohl damals war es genauso viel wie heute auch, 150
auch
Euro.
Teuer.
Aber die hat super Bilder gemacht.
Mhm.
So, jetzt ist er drin. So.
Jetzt steht und jetzt musst du ihn noch ein bisschen vorspulen, bis die Kamera sagt, so jetzt ist
bis
gut.
Bis die Kamera sagt, klack.
Bis die quasi nicht mehr weiterkurbelt. Das ist schön bei dieser Mamiya, da ist ja rechts so eine Kurbel. Das ist ja wie
ist
so.
Herrlich. Ach, so. Ja, dann gehe ich nach der Aufzeichnung. Das Wetter ist ja schön.
Genau.
Gehe ich nochmal raus und mache ein paar Bilder. Und amüsiere mich. Nein, Holger. Sorge für so, jetzt zurück zum ernsten Teil des Lebens. Was habe ich denn
nee, also ernst wird das gar nicht, weil ich habe ja auch eine Beichte.
Ich überlege gerade, ob ich noch was kaputt gemacht habe. Nein, ich bin ready.
Gut, hast du den Blutmond fotografiert?
Nein.
Warum nicht?
Wir saßen im Biergarten und der liegt ein bisschen in einer Senke. Also der ist so, so wir hätten aus dem Biergarten rausgemusst. Da kannst du jetzt nicht, also, ne? Geht nächstes Jahrhundert ist doch wieder einer. Nein, ich habe da mit einem Freund gesessen, der ist tatsächlich auch Fotograf, macht sehr, sehr schöne Bilder, den kann ich auch mal hier empfehlen. Fotografieren, ein toller Porträtfotograf vor allen Dingen. Götz Gringmuth heißt der. Also eigentlich ein Kollege vom RBB, der halt so Freizeitfotograf ist, aber wirklich sehr, sehr gute Sachen macht. Mit dem saß ich da und wir hatten echt überlegt, so Stativkamera und so Blutmond und sind dann wirklich zu der Übereinkunft gelangt, dass von diesem Blutmond 1000 Bilder gemacht werden und die sind alle besser als die wir jemals hätten machen können. Naja, vielleicht nicht jemals. Es wäre natürlich jetzt geil gewesen, hätten wir uns eine gute Position gesucht mit vielleicht einem Fernsehturm im Hintergrund oder sonst irgendwie was. Aber den Aufwand, da hatte ich dann auch Freitagabend keine Energie mehr zu, weil ich einfach, ich war
also ich hatte, kaputt ich hatte gearbeitet. Ich hatte ja hier so dieses, normalerweise sind solche Spektakel irgendwie, finde ich, auch eher so, naja, muss man nicht unbedingt, aber es war ja alles so total bequem. Also zum einen, wir haben hier auf dem Land einfach einen super freien Blick Richtung Südost, das brauchst du dafür. Mhm. Dann bin ich mal auf so eine App gegangen, The Photographer's Ephemeris, wo du diese Mond- und Sonnenstände anschauen kannst, also wo ist der wann und wie hoch ist der über dem Horizont und so weiter, damit du sowas auch planen kannst. Mhm. Und das war dann so, oh geil, der Mond wird dicht über dem Horizont sein, das ist cool, da kannst du dann was Markantes noch mit reinnehmen. Also hier haben wir da so ein paar Windräder stehen, so ein paar Windkraftanlagen und so eine Silhouette von der Windkraftanlage vor dem tiefroten Mond, das fand ich irgendwie ganz interessant. Und dann war noch Dämmerung, also der Mond kommt quasi während der blauen Stunde raus, das heißt, du hast einen tiefblauen Himmel mit diesem roten Mond und naja, dann eben rot, ne, weil die Sonne halt so quasi durch die Erdatmosphäre muss, um den Mond während der Finsternis irgendwie zu beleuchten. Also deshalb wird der so tief rot und dann hast du noch Mars am Himmel und dann hast du noch irgendwie die ISS, die noch dann irgendwie während der Totalität irgendwie einmal durchsippt. Also richtig so Perfect Storm, ne? So, oh geil, das machen wir und dann sind wir da raus aufs Feld und hab genau gewusst, wohin und ne, und dann. Ja, davor so wochenlang trocken und keine Wolke am Himmel, oh Gott, und nichts. Und dann zieht der Dunst auf am Horizont und wir starren so an den Horizont und es passiert nichts. Weißt du, kennst du diesen Gott. Dunst, wo du nicht ganz sicher bist, ob es Dunst ist oder nicht?
Ja.
Und wir brauchten diesen Mond so ungefähr 6-7 Grad über dem Horizont, dass der dann perfekt steht. Und der Dunst, der war ungefähr so 20 Grad hoch. Dann standen wir da und warteten, es passierte nichts und dann sind wir wieder heimgegangen.
So in der Art war aber dann auch Freitag gedacht, hey geil, Blutmond, dann alles, ne, dich noch interviewt im Radio, wie fotografiert man denn eigentlich richtig diesen Mond und dann komme ich irgendwie, weiß ich ja nicht, gucke ich so, bis 19 Uhr ging die Sendung und ich gucke schon so 17 Uhr, gucke ich schon raus und denke, scheiße, geschlossene Wolkendecke über Potsdam. So, die ist dann hinterher wieder aufgebrochen. Also es hätte sogar funktioniert. Wir sind dann also den Austrittsschatten haben wir dann auch noch uns ein bisschen angeguckt, den Mars darunter noch und so. Aber
also hier ist der Mond quasi aus dem Dunst aufgestiegen und war dann quasi schon wieder Vollmond.
Hast du denn wenigstens geile Der Mond steigt aus dem Dunst Fotos?
Nein, nicht? Das okay. hätte ich 1,5 Stunden warten müssen noch oder so. Das war mir dann zu doof. Ja.
Tja.
Aber das ist so, ne? Du hast alles ist super und dann kommt Mutter Natur und sagt, Badge, mach ich nicht. Ja. So, du Arsch.
Ja, scheiße. So, nee, ansonsten geht's mir gut.
Das ist schön. ich hab noch was Neues zum Thema Drohne. Fliegen mit Kamera, also fliegende Kamera.
Ja.
Ich habe eine neue App ausprobiert, die auch tatsächlich gut funktioniert. Hast du mal was von, gut, du bist jetzt nicht so tief in dem Drohnenthema drin.
Nee.
Aber du fliegst die ja normalerweise mit einer Software, die mit dieser Drohne kommt, die läuft auf deinem Phone und das pluggst du dann so in diese diese Fernbedienung rein und dann hast du den Touchscreen und da siehst du dann auch das Bild von der Drohne, also sprich das Video von der Drohne und dann hast du da so Programmchen drauf und dann kannst du ganz normal fliegen mit dem,
ja, mit dem. Das kenne ich ja noch, das kenne ich noch von meiner hier sag schnell. Ich hatte ja auch mal eine Phantom.
Ach so, also die Phantom,
wie man,
genau.
Wie man das bedient, ist, das kenne ich, ja, ja.
Genau, also hoch, runter, rechts, links, vorwärts, rückwärts und so weiter. Das ist dann also völlig normal. Und dann hast du da jetzt aber auch mittlerweile so Programmchen drin wie mach mal einen Reveal. Ne? Da filmt dich die Drohne und fliegt dann zurück, rückwärts weg von dir und zeigt dann quasi, wo das Schloss Neuschwanstein, auf dem du oben drauf stehst oder so. Ne? Also cool. Oder ein Orbit, der macht dann so ein Orbit um dich rum mit dir als Zentrum und fliegt ja quasi einen Kreis um dich rum. Oder um was auch immer du es drum fliegen haben möchtest. Da kommen also mittlerweile so ein paar Automatikprogrammchen mit und das ist ja ganz cool, aber eine Sache, die finde ich halt noch cooler und das ist was, also okay, was man darf und nicht darf, ist eine andere Sache. Das ist das Fliegen nach Waypoints. Also das Einprogrammieren ja. einer Strecke in die Drohne und ja. sagen, flieg dahin, dann fliegst du dahin, dann guckst du hier hin und machst da einen Kringel drum, dann startest du hier dein Video, dann fliegst du rückwärts bis dahin und auf die Höhe und dann kommst du wieder zurück. Also quasi ein Flugprogramm.
Das darf man nicht?
Doch, man darf's, glaube ich, aber du musst jederzeit Kontrolle über die Drohne haben hier und du darfst nur in Sichtweite fliegen.
Naja.
Du hast auch Kontrolle, weil du hast diesen auf der Fernbedienung diesen Pauseschalter. Also wir reden jetzt von DJI Mavic Air in diesem Fall. Da hast du einen Pauseknopf auf der Bedienung und wenn die droht in die Büsche zu fliegen, weil du dich verprogrammiert hast, dann kannst du quasi sagen, hey, stopp hier, halt, geht nicht weiter. Und also ich denke, das ist schon okay, solange man da nicht aber irgendwo
da will man rumfliegt. Ja, und eigentlich will man damit doch. Man will doch eigentlich sich ein paar Waypoints in seiner Stadt aussuchen und sagen, ja, flieg mal los, mach mal Bilder, komm zurück.
So ungefähr ist das. Also ein Freund von mir in Toronto, cool. Der hat das dann auch gemacht. Der ist dann zu irgendeiner Industrieanlage gegangen. Du kannst ja das Zeug tatsächlich auf der Website programmieren. Also ist auf flylitschi.com, L-I-T-S-C-H-I. Du kannst dann auf dem Webinterface, auf so einer Google Map, kannst du dann einfach die Sachen anklicken und die Höhen und die Kommandos quasi, ist ein bisschen umständlich, aber man kriegt das schon irgendwie raus, wenn man technisch nicht ganz doof ist. Und das coole, aber auch beängstigende daran ist, dass dieses Programm in die Drohne geladen wird. Das ist nicht deine Fernbedienung, die das macht, sondern DJI hat bei den Mavic-Drohnen, nicht bei der Spark, aber bei den anderen, quasi eine API und einen Speicher an Bord, wo das abgelegt wird.
Cool.
Und jetzt kann die Drohne das auch fliegen, wenn sie keinen Kontakt mehr mit deiner Fernbedienung
hat. Cool.
Und mein Freund,
ich brauch Geld. Willst du ein Fahrrad kaufen? Willst du eine Kamera kaufen? Ich brauch dringend Bargeld.
Langsam. Also mein Freund Sean hat das gemacht. Der ist dann zu so einer Industrieanlage, hat sich vorher den Kurs genau ausgedingst, hat dann gestartet und ja, dann verschwand die Drohne.
Ist das gruselig. Boah, wie geil.
Und no connection, nix, aber die fliegt dann halt weiter, macht ihr Ding und kommt dann hoffentlich auch wieder zurück. Und die kam dann auch wieder zurück. Du kriegst sogar von dem Ding gesagt, wie lange es dauern wird. Ne, du weißt ja, wie schnell er fliegt. Und du sagst so, hier, nach 8 Minuten ist das Ding wieder da.
Geil.
Aber jetzt stell dir vor, du bist irgendwie 7 von den 8 Minuten einfach nur am Warten und und hoffen, dass das Ding nicht irgendwo gegendotzt, weil was die natürlich nicht weiß.
Ja, mein Gott, da musst du dich nur mal mit meiner Freundin Birgit verabreden, dann weißt du, was warten heißt. Das ist jetzt auch nicht so problematisch.
Ist aber hier natürlich so, ne, da fliegt so ein 1000-Euro-Teil durch die Gegend und die hat ja seitlich zum Beispiel, die Air jetzt hat da seitlich keine Sensoren.
Propellerkörbchen. Ach so, Sensoren.
Nee, also Sensoren dagegen dotzen. Vorwärts und runter kann sie das, rückwärts auch, aber seitlich nicht. Und wenn du jetzt irgendwie so seitlich fliegst, ne, halte deine Augen auf folgendem Point of Interest, aber flieg mal einen Kreis drumherum. Ja. Stell dir vor, du hast da irgendwie, da ist ein Baum gewachsen, der auf der Google Map noch nicht drauf war oder da hat jemand einen Turm gebaut oder sowas. Dann guckst du nach 8 Minuten schon ein bisschen öfter auf die Uhr und hoffst, dass das Ding nicht irgendwo abgesemmelt ist.
Ja.
Darfst du hier nicht, ne? Muss man gleich sagen. Also die deutsche Drohnenverordnung, du musst immer in Sichtweite fliegen und immer Kontrolle.
Ja, aber, ne?
ich sag nur, wie
also da kann man doch bestimmt irgendwie sowas einprogrammieren, so erase by, also if crashed then erase, irgendwie, weißt du, so, dass es irgendwie nicht nachvollziehbar ist, was da gerade passiert ist mit der Drohne, sondern dass du einfach nur so, ja, ich weiß auch nicht, eben hatte ich sie noch unter Kontrolle und auf einmal ist sie weggeflogen. Oder meinst du, die sind nicht so doof?
Ich habe keine Ahnung, wie damit umgegangen wird. Im Moment ist das, glaube ich, trotz Drohnenverordnung immer noch so ein bisschen Grauzone. Mhm. Also, aber.
Also ich würde mal vermuten, dass das so ein bisschen ist wie früher bei der Polizei, wo auch die Polizistengeneration, die aus der Generation meiner Eltern kommt, die haben auch nie begriffen, wie man Mofas frisiert und haben darum nie gesehen, was wir mit unseren Mofas gemacht hatten.
Also
und dann uns, die nächste Generation Bullen war dann halt wirklich so, komm mal mit, ne? Gucken wir mal. So
bei uns haben ab. Bei uns auf dem Land, ne, wo quasi jeder mit so einer Knatterbüchse rumgefahren ist, da haben die so ab und zu mal, war da plötzlich ein Prüfstand. Ein Leistungsprüfstand
hatten die bei uns
und dann,
nie.
Und dann haben die tatsächlich einmal die ganzen Mofas irgendwo so wie eine Herde, ne? So hier, alle hier auf dem Platz, bis die irgendwie so 30 Mofas da stehen hatten mit ihren Fahrern und Fahrerinnen. Und dann sind die alle gemeinsam mit Polizeigeleit auf den so und so Platz gefahren, um dann dort einen Mofa nach dem anderen auf den Leistungsprüfstand zu stellen.
Ach was.
Ja.
Nee, sowas hatten die bei uns nicht. Also ich komme ja auch vom Land.
Ich war da nicht dabei, aber das wurde dann sehr laut und immer sehr ausführlich rumerzählt. Vielleicht war das auch nur Kraftdemonstration, aber ja, das hat mich schon ein bisschen bang gemacht, weil ich habe natürlich auch irgendwie die Düse ausgewechselt und war dann, egal. Mofas frisieren tut man heute nicht mehr, oder?
Es gibt keine Mofas mehr, es gibt ja nur noch diese Baumarktroller, mit denen die alle unterwegs sind.
Ja, die werden doch auch frisiert, oder? Da kommen da andere Inverter rein und
ich weiß es gar nicht.
Dickere Motoren und so, oder?
Man könnte vielleicht übers Getriebe was machen, das ging ja früher auch schon. Also die Vespa-Mofas, die hatten ja auch diese stufenlosen Getriebe. Und da konntest du tatsächlich einfach ein anderes Getriebe einsetzen, also als Ersatzteil, und dann ist das Ding schneller gelaufen. Hat dann weniger Zug gehabt, aber ist schneller gelaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass es weiter auch noch geht. Das Problem ist, also ich habe ja einen großen Roller, also einen Viertakter. Und habe mit meinem Händler mal gesprochen, weil ich auch gedacht habe, da ist alles elektronisch geregelt, da muss man auch irgendwie auch elektronische Leistungssteigerung reinregeln können. Und der meinte, das ist, nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob er nicht wollte, oder, aber ja, wahrscheinlich. Ja.
Heute kann man bei den Rollern nicht mehr irgendwie einen Krümmer absägen, oder?
Nee, das lohnt nicht. Vor allen Dingen, also ich weiß jetzt nicht, was mit den Zweitaktern ist, aber also mein Viertakter, der hat einen Katalysator.
Da willst du ja gar nicht mehr ran.
Nee, das Ding kannst du nicht mal antreten mehr. Also ich habe überhaupt keinen Kickstarter mehr wegen der ganzen Elektronik, die da drin ist.
Also ich sehe irgendwann in der Zukunft eine ganze Generation von Nerd-Kids, die dann mit Lötkolben irgendwie ihre Roller pimpen. Hm. Das kommt. Ich habe volles Vertrauen.
Lötpimp. Obwohl, das machst du dann elektrisch. Und da geht's dann, glaube ich, wieder einigermaßen einfach. Da muss ja nur mehr Strom durchfließen, dann fährt es schneller.
Ja, hoffentlich.
Wie kommen wir jetzt eigentlich wieder zurück zur Fotografie?
Nee, lass uns noch kurz in der Nerd-Ecke bleiben. Ja, genau. Ich habe nämlich noch was Interessantes. Und zwar gab es vor kurzer Zeit einen Menschen, oder gibt es einen Menschen, der hat ein interessantes Reverse-Engineering-Projekt gemacht. Mhm. Also stell dir vor, du hast heute so einen Blitz von Canon oder Nikon mit einer Kamera von Canon oder Nikon und die unterhalten sich miteinander. Also der Blitz, früher war das bei Nikon schon relativ lange, das Nikon CLS, das Creative Lighting System, und die kommunizieren miteinander über Licht.
Ja, war das nicht, hieß das nicht früher dieses TTL-Messung beim Blitz auch?
Das ist noch was anderes. TTL misst ja durch die Linse, macht dann Vorblitz und schaut sich das dann an und misst dann. Aber irgendwie muss ja die Kamera dem Blitz sagen, jetzt löse aus, und zwar mit folgender Stärke.
Ja.
Muss der Kamera irgendwie Bescheid geben können. Und wie tut er das? Am einfachsten wahrscheinlich Funk oder so, aber das haben sie oft erstmal nicht, sondern Nikon hat das mal quasi angefangen, weil der Blitz kann ja eh blitzen, also der kann ja Licht machen, also ist das doch relativ cool, wenn man das Licht auch als Kommunikationsvehikel benutzt. Und das haben die schon lange gemacht mit einem mysteriösen Blitzsequenzen, die dann quasi dem Blitz sagen, also von der Kamera aus, den Kamerablitz so steuern, dass dann der Empfängerblitz, der woanders steht, quasi weiß, oh, jetzt muss ich auslösen mit dreiviertel Leistung oder so. Und das hat jetzt mal so ein Kerl reverse engineert, und zwar für Canon, weil der Canon macht das nämlich auch. Also du hast den Canon-Blitz, der steht irgendwo auf dem Stativ mit Schirm und schön studioartig irgendwie, und der hat ein Auge und empfängt quasi Licht.
Ja.
Und die Kamera hat so einen hochgeklappten Blitz und schickt dann eben Licht raus, und im einfachsten Fall löst die halt aus. Also im einfachsten Fall löst der Blitz aus, wenn die Kamera blitzt. Und das ist heute im Studio ganz oft so, dass du quasi gar nicht die Dinger groß verkabeln musst, sondern okay, die warten einfach, bis es irgendwo blitzt, und dann blitzen die mit.
Das heißt, man könnte sich auch den Spaß gönnen, mit einem Blitz im Fotostudio rumzutrollen.
Ja, so Hochzeit und Onkel Was, Heinz genau. löst mit seiner Kompakten immer deine Studioblitze in der Ecke aus.
Fußballstadion, so wie im Fußballstadion, so flash.
Das ist da tatsächlich ein Problem. Deshalb gibt's dann halt eben diese Radiotransmitter, also sprich Funktransmitter, wo dann auf den Kanälen funkst, und dann kommt sich das nicht in die Quere und so weiter. Aber da kostet wieder extra Geld. Also lässt man das erstmal weg bei den simplen Systemen, und dann unterhält sich die quasi, die Kamera unterhält sich quasi mit dem Blitz.
Ja.
Und der hat das jetzt mal
Moment,
sich angeschaut.
Die unterhält sich im Sinne von, die schickt mehr Informationen mit, als nur genau. Es blitzt?
Genau, die schickt diesem Blitz nämlich eine ganze Reihe von Pulsen, von Blitzpulsen. Also,
geil.
Das ist so schnell, dass du es nicht siehst.
Klar.
Das geht innerhalb von 55 Millisekunden oder so, schickt der Blitz an die, also schickt dein Kamerablitz an den externen Blitz erstmal so, tack, 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 tack. So
ja.
Kurze Blitze in gewissem Rhythmus, und dann weiß der Blitz, oh, das ist meine Synchronisiersequenz, jetzt kommt gleich was für mich, und dann kommt hinterher wieder Impulsen, wie stark und überhaupt, und dann kommt irgendwann der Hauptblitz, der dann sagt, so, jetzt löse aus.
Das ist wie früher beim Modem, der Handshake.
Genau.
Oder?
Das ist jetzt nur, ja, richtig, korrekt. Korrekt, das ist jetzt nur unidirektional, also nur von der Kamera zum Blitz, der kann nicht zurückreden. Aber jetzt hat eben ein intelligenter Mensch gesagt, ich versuche das jetzt mal zu dechiffrieren, und hat dann erstmal versucht, mit seiner 240 Frames pro Sekunde Handykamera quasi das irgendwie zu filmen, aber das war viel zu schnell, was da geblitzt hat, also konnte es nicht sehen. Und dann hat er sich eine lichtempfindliche Diode genommen und hat ein Oszilloskop dran gehängt und hat sich das mal angeschaut, und dann hat der alle, dann sieht man also so diese Zacken. Ich habe dir den Link dazu geschickt.
Ja.
Und dann hat er das quasi ausprobiert. Was bedeuten denn, was ändert sich, wenn ich einmal eine Kamera Folgendes verstelle? Ne, und hat einfach mal so eine Testreihe gemacht und ist dann darauf gekommen, dass die eine Sequenz immer gleich bleibt. Da wird also quasi der Kamera gesagt, hey, jetzt kommt was für dich. Dann gibt's einen Teil der Sequenz, der sagt, wie stark der Output vom Blitz sein soll, voll, halb, Viertel, Achtel und so weiter. Ein anderer Teil der Sequenz sagt, du bist auf Kanal 3 oder ich schicke jetzt an Kanal 3, und wenn beim Blitz dann Kanal 2 steht, ignoriert er das, und dann eben nach einer definierten Zeit das Triggersignal. Und der hat das komplett dekodiert, und man kann sich das jetzt runterladen. Der hat sich dann auch mit einem Arduino und einer Infrarot-LED hat er sich quasi einen Blitzauslöser gebastelt.
Okay, jetzt wird's.
Der triggert jetzt quasi den Blitz einfach von extern, wenn der möchte, und zwar mit genau den Settings, die der Blitz dann haben soll.
Ja.
Ist das geil,
das
oder
ist,
was?
Das ist echt mal abgefahren, sowas. Und daraus müsste man sich jetzt so ein geheimes Blitzkommunikations Netzwerk, Modem, Dingsi bauen.
Also die Blitze können es offensichtlich.
Ja, die können.
Und
ja, das ist. Ich hätte nicht gedacht, dass die in der Lage sind, wirklich so schnell hintereinander noch kürzere Blitze zu schicken, als sie ohnehin schon schicken.
Die sind dann halt nicht auf voller Leistung, sondern die sind auf deutlich reduzierter Leistung, aber noch.
Es muss trotzdem aber Strom durch. Ich finde das schon faszinierend. Also wenn du dir überlegst, wie früher was so ein Kondensator für Ladezeiten hatte, ja, also so, das, was wir früher in den Spiegelreflexen hatten, da hast du halt irgendwie geblitzt und dann hast du erstmal Nase gebohrt, Öl gefunden, das verkauft.
Ja, das waren halt damals die Blitze, die konnten nur irgendwie volle Leistung,
ja,
ne, und die haben halt immer den kompletten Kondensator leer gemacht, ja, beim Blitzen, und heute hast du auch noch Kondensatoren drin, aber du hast halt dazu, wenn dann so reduzierte Blitzmenge kommt, hast du halt auch, nimmst du auch wirklich nur einen winzigen Teil von dieser Ladung wieder raus. Ja.
Ich wollte nur kurz sagen, ich schäme mich immer noch wegen des Rollfilms übrigens.
Brauchst du nicht.
Der liegt jetzt hier.
Passiert doch den Besten.
Passiert den Besten. Und das waren so, ich habe ein paar echt schöne Fotos. Ich hätte ein paar echt schöne Fotos damit gemacht. Ja, auch gerade von diesen Strandkörben, was ja dann, glaube ich, mit so einer 80er Linse auf 6x4,5 nochmal eine ganz andere Schiefenterfe gibt. Ne?
Mhm.
Naja.
So, jetzt habe ich noch ein Kuriosum.
Das wird ja immer kurioser hier.
Was ganz interessant ist, ist mir kürzlich über den Weg gelaufen und der Grund, warum ich mir das dann tatsächlich, warum mir das so, ja, warum ich es weiter verfolgt habe, war, weil es geht um Neuseeland und Moni und ich werden im Januar nach Neuseeland fahren.
Oh!
Oh! Und zwar ist es ein Fotoprojekt gewesen von einem neuseeländischen Fotografen und es geht um die Tätowierungen der Maori.
Mhm.
Also die Maori haben im Gesicht traditionell Tätowierungen oder es ist sogar noch ein bisschen mehr, das wird irgendwie da reingemeißelt, also du hast auch noch Narben davon irgendwie. Mhm. Und das war ganz lange nicht mehr üblich, das war früher üblich und dann eben lange nicht mehr und dann haben die jetzt quasi eine neue Generation Maori, die das sagen, wir wollen aber unser kulturelles Erbe wieder hochhalten, genau, und machen das jetzt wieder. Und einer der Gründe, warum da nicht viel überliefert ist davon, fotografisch, war, dass das damals so Mitte 1850, 60 irgendwie, dass die fotografischen Verfahren damals nicht in der Lage waren, das wirklich darzustellen.
Oh.
Weil diese Farben, die da verwendet werden, in einem Wellenlängenbereich vom Licht sind, der damals auf den Fotos einfach nicht aufgetaucht ist. Das heißt,
vermutlich, die haben ja auch vergleichsweise dunkle Haut.
Nicht mal unbedingt so. Aber es ist tatsächlich so, dass diese grünen Farben da einfach in dem Foto normal fast nicht auftauchen.
Ja.
Und eben diese Nassplatten- und Collodion-Fotografie von damals, die eben, von der Empfindlichkeit anders liegt. Und dann hat jetzt dieser Fotograf ein Fotoprojekt gemacht mit den Maori, wo er sie zum einen mit diesem Nassplattenverfahren abgelichtet hat und sie aber auch nochmal digital abgelichtet hat.
Jetzt verstehe ich dieses, warum da zwei Bilder gegenübergestellt sind und der gleiche Typ auf einmal tätowiert ist.
Okay. Diese Fotos nebeneinander gestellt hat, dann hat er dazu noch eine ganze Serie von Videos gemacht, die mich tief berührt haben, wo diese Menschen einfach ein bisschen was erzählen über ihre Kultur und über das Ganze. Das Ganze ist A, sehr schön in Szene gesetzt. B, sind das so Interviews, wo der Interviewer fast nichts sagt, sondern er lässt einfach die Leute reden.
Mhm.
Und es ist auf einer ganz interessanten Ebene hat mich das berührt. Und zwar, also ich bin über die Fotografie hingekommen, aber wenn du in einer fremden Kultur bist, die wirklich erstmal fremd ist, dann hast du auch fast immer so eine Sprachbarriere.
Ja.
Du hast also quasi eine gewisse Distanz zu dieser Kultur und durch die Sprache entsteht eben auch eine gewisse Distanz. Du kannst dich mit den Leuten nicht wirklich fließend unterhalten oder es wird auf jeden Fall mal schwierig. Und wenn ich jetzt diese Videos sehe, na, das sind Neuseeländer, die sprechen Englisch.
Klar.
Und ich bin des Englischen mächtig. Also, die haben zwar manche Worte, die haben lustigen Akzent und die haben auch manche Worte, deren Bedeutung ich nicht kenne, aber das Ganze ist so viel, viel, viel näher, obwohl sie fremder aussehen durch diese Tattoos. Und das hat in mir so eine ganz interessante Wirkung.
Ja.
Also, ich fand das total klasse. Und bin jetzt auch durch diese ganzen Videos durch und wir haben auch geplant, dort bei der Ausstellung vorbeizugehen, wenn wir dann da sind, weil das irgendwie so, ja, es ist eine Kultur, die anders ist, aber die mich total, ja, mitgenommen hat, fand ich sehr tief.
Was mir einfällt, du hattest irgendwie neulich irgendwo hingeschrieben, ich weiß, krieg's leider nicht mehr zusammen, es gab doch diese Kickstarter-Kamera,
Jolly Look.
Wie hieß die? Jolly Look, genau, die
Pappkamera.
Die war scheiße, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Die haben wir da hier drüber geredet? Haben
ja, nicht, oder? Doch, ich meine, wir hätten da hier mal drüber geredet und also ich habe gesagt, schade, ich bin zu spät, die hätte ich mir auch gerne mit gestartet.
Die Jolly Look war technisch, die war sehr ambitioniert, dann haben die sehr viele technische Probleme gehabt mit der Zeit und dann sind sie dann aber doch irgendwann fertig geworden und die kamen dann und im Prinzip war die erste Charge, die so an die Bäcker ging, defekt. In irgendeiner Form. Die meisten davon waren die Verschlüsse, also es ist halt ein Pappverschluss und der ist dann, keine Ahnung, nicht gut getestet, schlecht zusammengebaut, wie auch immer. Dann häuften sich auf der Kickstarter-Seite dafür die Kommentare, und zwar sehr enttäuschte Kommentare. Ich meine, die Leute haben jetzt nicht irgendwie 500 dafür ausgegeben, sondern 30 bis 50. Aber
ja, aber trotzdem, ich, ja.
Und diese Kamera hat sehr viele schöne, liebevolle Details, sieht auch toll aus und war an sich war das eine coole Geschichte, aber ja, von der, also so quasi den letzten Schritt, der ist dann schief gegangen. Dann kam ganz lange nichts von den Machern und jetzt vor ein paar Tagen kam eine Mail, wo der Macher sagt, ja, wir haben uns einige von diesen Kameras angeguckt und es hat sich herausgestellt, dass die erste Charge, 5000 Stück oder so, alle kaputt sind. Wir werden die jetzt mitnehmen. Wir werden die komplette Assembly von China verlagern in die, ich glaube, Ukraine, da kommt das, glaube ich, her, und werden das dort neu aufbauen und werden es austauschen. Die Leute sind alle sehr skeptisch natürlich jetzt, weil sich das schon ewig hingezogen hat und das eher so wie eine Excuse klingt, aber man weiß, also ich weiß es nicht. Ich habe die im Prinzip abgeschrieben, sprich, ich habe gesagt, okay, jetzt will ich mir mal angucken, wie das aussieht und habe es mal zerlegt, das Ding.
Ja.
Für Teile, ne? Und also der Balken ist zum Beispiel cool, den kann man für was verwenden. Das Ding hinten drin, was diesen Instax-Film auswirft und entwickelt, also eine Kurbelkonstruktion mit so zwei Stahlwalzen, das ist ziemlich cool, das kann man weiter verwenden. Ich habe auch schon Mods gesehen, wo jemand an eine irgendwelche Kamera hinten dann dieses Teil angeflanscht hat, um dann quasi aus einer Nicht-Sofortbildkamera eine Sofortbildkamera zu machen. Also es gibt eine ganze Menge interessante Möglichkeiten. Die Moni hatte die auch gebackt, auch ihre hat einen defekten Verschluss.
Ach, sowas ist wirklich ärgerlich. Kriegt ihr die denn dann?
Also Moni hat ihre jetzt mal in die Vitrine gestellt. Meine, wie gesagt, die habe ich komplett abgeschrieben, die habe ich jetzt zerlegt. Und
aber ersetzt bekommt ihr die nicht?
Okay. Der Mensch behauptet, er würde es tun.
Okay,
und
okay.
Wir sind jetzt alle mal gespannt und die ganze Community sagt, also manche sagen Arschlecken, das glaube ich dir nicht, du hast schon lang genug gebraucht für das Ding. Manche sagen, na ja, dann geben wir ihm halt nochmal die Chance.
Ja gut, ja. Das mit der Zeit, also das ist, dass so Kickstarter-Sachen, also Crowdfunding-Projekte Zeit brauchen, bis sie, oder dass sie oft den Zeitplan nicht einhalten, das finde ich völlig normal.
Ja, also, weil, davon gehe ich auch aus.
Jeder Plan scheitert ja daran, dass er ausgeführt wird. Aber dass es dann nicht funktioniert, das finde ich, Mann. Also daran merkt man dann, dass da oft Leute unterwegs sind, die sich ja, eine Jacke anziehen, die ihnen viel zu groß ist. Weil um dann in Asien von irgendwem irgendwas produzieren zu lassen, da klickst du dir nicht einfach mal auf irgendeiner Webseite zusammen, sondern da musst du hin, Qualitätssicherung machen und alles.
Da musst du mit den Leuten arbeiten und sie trainieren und alles. Ja, ja, das ist Aufwand, klar. Produzieren ist Aufwand.
Ja, ja.
Wer hätte das gedacht? Nun ja, also insofern, du kannst die wohl mittlerweile auch in manchen Läden schon kaufen.
Aha.
Wobei, ich hoffe mal, dass sie da welche haben, die funktionieren, weil sonst gibt's ja nur noch Rückläufer. Man geht mittlerweile davon aus, dass quasi nur die Bäcker die kaputten bekommen haben.
Ah, das ist, ja klar. Die Bäcker haben die kaputten bekommen, dann verkaufen sie die, die guten verkaufen sie jetzt zu einem etwas höheren Preis und vielleicht kriegt er dadurch eine Mischkalkulation, dass er den Bäckern tatsächlich die kaputten für lau ersetzen kann.
Also er hatte ja kurz vor Ende noch irgendwie gesagt, ihm sei das Geld ausgegangen und hat privates Geld reingetan und hat deshalb erstmal an Läden verkauft, damit er Geld hat, um es dann dem Bäcker. Also das ist viel komplexer, als man glaubt. Nun ja, hübsche Idee in der Ausführung dann irgendwie halt
doch nicht so rund geworden. Ah, okay, passiert halt. Was ich ja gesehen habe, fällt mir gerade, wir waren ja in Prag, hatten wir auch schon drüber geredet. Also im April war ich mit Katrin in Prag ein paar Tage. Und da haben wir einen Typen getroffen, der hat Polaroid geschossen. Und zwar das gibt so eine Lomo Polaroid, bla bla bla. Und die macht aber, die benutzt diesen Fuji, diesen Instax White. Instax White Film. Und das waren echt angenehme Bilder, vor allen Dingen auch in einer angenehmen Größe. Fand ich.
Ja.
Weil ich habe ja so eine Instax Mini. Habe ich mal geschenkt gekriegt von einem Hörer. Die ist ganz nett, aber die eignet sich, also die ist eigentlich dafür gut, Porträts von Leuten zu machen.
Ja.
So, aber was anderes willst du damit nicht fotografieren? Und der hat halt mit der Instax White Stadtfotografie gemacht. Das sah schon beeindruckend aus.
Schön.
Wollte ich nur mal so angemerkt haben. Also falls jemand sich überlegt,
also das
falls jemand sich überlegt, mir die Instax White von meiner falls jemand überlegt, sowas zu kaufen und bisher nur Instax Mini kennt, also von den Instax White Bildern war ich echt angetan, muss ich sagen.
Instax ist eh eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Mhm. Ich, also Moni und ich haben ja gerade die Neuüberarbeitung von unserem Analogbuch gemacht.
Ah.
Also da kommt jetzt die zweite überarbeitete Auflage raus. Und wir haben es an einigen Stellen nochmal aktualisiert und verbessert. Es hat sich ja in den letzten 3 Jahren, wo das Buch raus ist, doch einiges getan auf dem Filmmarkt wieder.
Das ist eigentlich krass, ne? Es tut sich noch was auf diesem Markt.
Es gibt
das
News. Es gibt toll. News in dem analogen Bereich, ja.
Das ist echt toll.
Und eines der Themen, die wir da jetzt auch drin haben, ist eben nochmal Instax, weil das ist nämlich das tatsächlich mit Abstand größte am Markt und am Markt erfolgreichste Programm an Sofortbildkameras und Filmen. Also nicht nur haben sie 3 unterschiedliche Filmgrößen, also Minis, das Square und das White und Schwarz-Weiß und Farbe und so, sondern sie haben auch, lass mal schauen, hier habe ich ein paar Zahlen, das gibt schon seit 1998, das Instax. Also damals in direkter Konkurrenz zu Polaroid.
Och.
Und das ist ein Massenprodukt. Die haben im letzten Fiskaljahr, das ist im März 2018 abgelaufen, hat Fujifilm über 7 Millionen Instax-Kameras verkauft. Und über 45 Millionen Packungen Instax-Film.
Mein lieber Gesangsverein, du.
Das ist größer als alles, was die jemals digital gemacht haben. Also analog lebt und zwar richtig gut im Moment. Denke, das ist tatsächlich für viele Digital Natives ist das halt ein total neues und geiles Phänomen, ein Foto zu machen und das dann auch physisch in der Hand zu haben und es jemandem in die Hand drücken
vor allen
zu
Dingen
können.
Instant physisch in der Hand zu haben. Das ist ja das Schöne daran. Du musst es nicht.
Du musst schon noch eine Minute oder zwei warten,
genau,
bis das Ding sich entwickelt.
Und
aber
schütteln.
Das ist ja,
und immer schütteln und reiben. Genau. Das ist das Wichtigste, was ihr mit Sofortbildern machen müsst. Wenn ihr die nicht schüttelt und reibt, am besten am Pulli mit der glänzenden Fläche, dann wird das Bild nicht gut.
Holger. Ja,
das ist gut. Was Holgi sagt.
Was Holgi sagt, stimmt. Nehmt einfach. Genau. Er hat recht. Ist das nicht geil, was das für eine Wucht hat, dieses Phänomen?
Herrlich ist. Ja, das ist wirklich herrlich. Also das.
Naja, und es kommen ja wieder Filme zurück. Also der Ektachrom kommt wieder. Ektachrom ist ein Diafilm. Den hat zwar Kodak, ich sag mal, in einem Ausbruch von Enthusiasmus ein bisschen früh angekündigt, weil es doch noch ein bisschen länger dauert.
Ja.
Den könnt ihr nicht einfach neu machen und die alten Formeln verwenden, weil da viele der Chemie heute nicht mehr geht. Also Sachen, die da drin sind in dem Film, die müssen ersetzt werden durch andere. Das dauert, bis man da was findet und so.
Aha. Warum gibt es diese Chemie nicht mehr? Das ist doch.
Nee, die gibt es, aber die darfst du teilweise gar nicht
in
Produkte reintun. Also du hast dann in der EU, darfst du halt gewisse Chemikalien in Produkten nicht mehr verwenden.
Früher hatten wir noch DDT im Film, ja so.
Hm? So ungefähr. Naja, also ich weiß nicht was, aber es sind auf jeden Fall, heute sind die Einschränkungen höher und da bist du natürlich dann bei so einem Produkt, das war auch mit einer der Gründe, warum dann manche Filme einfach, warum die aus dem Programm rausgehen. Oder warum manche Filmemulsionen dann eben neu formuliert werden müssen, weil sie nicht mehr dürfen.
Ja.
Ganz einfach. Deshalb, der Tri-X, den du heute von Kodak kaufst, ist nicht der gleiche von vor 10 Jahren. Das hat gepasst.
Dann habe ich noch eine, bist du eigentlich mit dem Kuriosa fertig?
Ja, ja.
Okay. Ich habe noch eine Kamera gefunden. Also es ist wieder so ein Ebay-Schnäppchen-Spaß, wie mit der Parat 1. Wo ich ja auch das Gefühl habe, dass ich dafür verantwortlich bin, dass man die jetzt nirgendwo mehr für 15 Euro bekommt. Weil die 30, die es noch gab, haben jetzt alles Frindhörer gekauft.
So kann das kein gut sein.
Es gibt noch ein wunderbares Gerät, es kommt aus der DDR.
Heißt?
Und ist hergestellt von der Firma VEB Rheinmetall. Mhm. Ist eine Mittelformatkamera. die auch quadratische Bilder macht, also 6x6. Und sie hört auf den Namen Perfecta Römisch 2. Ein wunderbares Teil. Mit ausziehbarem Objektivtubus, sodass die sich sogar einigermaßen flach in die Jackentasche stecken lässt.
Ist die aus Metall oder aus Bakelit?
Nee, das ist Plastik. Also Bakelit wird das nicht sein. Also
rein optisch sieht das sehr nach Bakelit
aus. Es sieht aus wie Bakelit, ja. Aber doch, das ist Bakelit. Ja.
Also diese
Zähnchenprobe
auf der Oberfläche?
Zähnchenprobe ergibt, es ist Bakelit. Also total tolles Teil. Ich werde nachher einfach mal den Film verschießen. Ich habe meine für einen Zehner gekriegt. Also das ist
schnell zugreifen, der Markt
greifen Sie morgen jetzt genau. Aus.
Also quasi die fotografische Version von Slashdot, was du hier machst.
Gibt es Slashdot eigentlich noch?
Ich glaube, die sind nicht mehr wirklich relevant. Also es gab ja die Zeit, wo Slashdot die Website war. Wenn du auf der Frontpage warst, dann war deine Website irgendwie eine Woche lang nicht erreichbar.
Geslashdottet war das Adjektiv dazu. Ja.
Das nennen wir jetzt gewrintet. Die Perfecta 2, die wird jetzt gerade gewrintet.
Genau. Ach schön. Aber das ist echt so ein Ding, die passt halt, ich weiß gar nicht, jetzt habe ich hier nichts zu messen. Wie dick ist die denn? Warte mal.
Oh, also ganz dünn ist sie nicht.
Nee, sie ist nicht ganz dünn, aber sie ist...
Und der Tubus, ist der vorne, ist das ein Stoff?
Nee, das Balken, ist Plastik.
Der da dran ist? Achso, das kommt so eine Kiste, die du rausschiebst.
Genau, ist eine Kiste. Vorne. Sie ist so dick wie eine 120er...
auf der Seite, ja.
So dick wie eine 120er Spule breit ist. Mhm. Und zwar ziemlich genau. Faszinierend. Ja, aber damit, sie passt halt in die Jackentasche. Ne? Mhm. Steck mal was anderes Mittelformatiges in die Jackentasche. So die
Klick, vor allem ist die nicht schwer, ne? Die hat viel Luft drin und ist aus Plaste. Ja. Und deshalb, also die wiegt ja nichts.
Und sie hat die wiegt nichts. Und sie hat im Gegensatz zur Klack, kannst du die Belichtungszeit einstellen, ne? Bulb 25, 50 und 100.
Ja, immerhin.
Und du hast sogar noch eine Blendeneinstellung. Zwischen sieht man nicht und sieht man nicht. Das ist so ein bisschen das Problem bei meiner Augen. Warte mal, ich muss mal gucken, was ich jetzt hier für Blenden. Ich muss mal ein bisschen mehr Licht auf die Kamera. Genau, 16 ist die kleinste. So, ich habe eine 7,7, eine 11 und eine 16. Mhm. Immerhin.
Ja.
Ne? Drei Blenden.
Ich gucke mir gerade parallel noch so ein paar Fotos an, die mit der gemacht wurden.
Ja.
Ja.
Ist jetzt, ne, ist halt Diana, ne?
Ist von der Optik her ist aber okay, ist völlig okay, ne? Ich sehe hier ein paar richtig geile Fotos aus der Kamera. Ne?
Ja, ich glaube, wenn man ein bisschen Übung damit hat, dann funktioniert das gut. Ich habe übrigens auch auf Usedom mit der Diana Mini. Ich habe eine Diana Mini.
Die hattest du dabei?
Die hatte ich dabei. Ja, die habe ich eigentlich immer dabei, wenn ich irgendwo hinfahre, weil das ist ja nix.
Ist die pink?
Nee, sie ist in den Original-Diana-Farben, dieses Türkis.
Moni hat eine pinke Diana.
Ich weiß jetzt nicht, was die große Diana taugt. Die Diana Mini, das ist scheiß. da ist wirklich nichts bei rumgekommen. Also da ist kein Foto bei rumgekommen, wo ich vielleicht wenigstens gesagt hätte, ach ja, ne, aus so einer Lomo-Perspektive ist das okay. Vielleicht bin ich auch zu blöd, die zu bedienen, kann auch sein.
Wir gehen mal zusammen fotografieren.
Mit der Diana Mini um den Bauch.
Wir machen das.
Von dem Wanst. So eine Diana Mini Baum.
Ja, es gibt ja dieses Digital Rev TV und die haben dann eine Serie mal gehabt, wo sie so Profis, also berühmte, große, bekannte Fotografen eingeladen haben und denen dann irgendwie so eine Barbie-Kamera in die Hand gedrückt haben. Ja. Oder eine Lego-Kamera. So wirklich so ganz gruselig schlechte Kameras. Und die mussten dann halt damit fotografieren und die mussten dann teilweise echt, also hier Belichtungszeit kannst du nicht einstellen, gar nichts, dann muss die Kamera irgendwie austricksen, dass sie halt doch länger belichtet und so weiter. Und die haben durch die Bank weg einfach den Umständen entsprechend gutes Zeug daraus geholt.
Okay.
Also es geht schon, man merkt dann schon, wenn man so, also das Thema Auge, Komposition und so weiter, da kannst du sehr, sehr viel damit machen, auch wenn das Licht irgendwie eben entsprechend einsetzt.
Ja, ich habe neulich
mit Glasbausteinen oder Flaschenböden als Linsen irgendwie noch ordentlich was machen.
Ich habe auch neulich irgendwo wieder so einen dieser Sätze gelesen, wie durch Erfahrung wirst du zum guten Foto oder durch Übung wirst du zum guten Fotografen, nicht durch Ausrüstung.
Ja. Du kannst Skill nicht kaufen.
Nee. Und ich merke sogar, also ich habe ja jetzt gerade auch wieder so Phasen, wo ich dann wieder Wochen, Monate lang teilweise nicht zum Fotografieren komme. Man verlernt es auch wieder so ein bisschen. Also ja, man erlernt es auch wieder schnell, aber man verlernt es auch wieder ein bisschen. Das habe ich auch auf Usedom gemerkt, dass ich so einige Fotos gemacht habe, wo ich dachte, Alter, wie sieht das denn aus? Und auch.
Ja, du kriegst dann eine Sehroutine mit der Zeit und ja. Die musstet ihr dann wieder so ein bisschen ranzüchten. Ja.
Und was ganz schlimm war, ich war in London, auch 3 Tage, und habe kaum was fotografiert. Das fand ich echt faszinierend. Ich bin da rumgelaufen, habe jedes Mal gedacht so, nö, das hast du schon fotografiert, das ist tausendfach fotografiert. Also es ist ganz witzig, dass so die Motivsuche scheint mir schwieriger zu werden mit der Zeit.
Wir müssen mal zusammen fotografieren gehen. Das sollten wir tatsächlich mal tun.
Ist nur die Frage, wo? Also,
ja.
Schloss Sanssouci.
Nein. Du, wobei, also die Erfahrung hatte ich ja tatsächlich in der Vergangenheit immer wieder, dass ich so mit diesen Fotoreisen halt mal wieder dorthin bin, wo ich schon mal war und dann auch die Angst hatte, dass ich das nicht schaffen werde, irgendwie ein gutes Foto mitzubringen, oder was Neues mitzubringen, weil das habe ich ja schon abgegrast. Ne? Das kenne ich ja schon. Und dann ist für mich immer die Challenge, dann doch irgendwie was Neues da mitzubringen. Und das klappt, das funktioniert dann interessanterweise. Aber da musst du dich dann echt eben treten und es tun, ja.
Aha.
Ist nicht immer einfach. Du, wir haben Fragen bekommen.
Warte, jetzt muss ich hier alles mal wieder wegklicken, was ich hier so aufgeklickt habe. Also, weil ich mache ja Shownotes während der Sendung. Ich Schwein.
Du bist ja ein echter Profi.
Fuchs. Was sind dieses Video, was du mir geschickt hast mit den Studenten? Students giving intense hacker farewell to their retiring teacher.
Das ist auch nur so eine Geschichte zum Thema fremde Kultur. Also eine Hacker ist so ein Kriegstanz aus Neuseeland von den Maori. Und das ist so ein unglaublich intensives Ding und das machen die Krieger, um ihre Gegner zu beeindrucken. Aber das wird auch als Ehrerbietung gemacht, das wird auf Hochzeiten gemacht. Das sind das ist so ein ganz archaisches Ding. Und wer sich das mal anschaut, also wenn man das zum ersten Mal sieht, denkt man, um Gottes Willen, aber das ist das hat so eine ganz tiefe archaische Energie. Das muss man aber dann auch mit Ton hören, weil das hat eine Rhythmik, das hat eine Musik, das ist wie ein Tanz, aber das ist dann auch so eine Beeindruckungsgeste und so Hacker, also das neuseeländische Rugby-Weltmeisterteam oder so, die machen das vor jedem Spiel auf dem Platz und das macht man, wenn Staatsbesuch kommt und das macht man hier in diesem Fall, wo ein Lehrer in den Ruhestand verabschiedet wird und das hat, das hat Eier, ne? Also, wobei Frauen machen das auch, also. Oh, es ist der Hammer, also eine Haka, googelt das, YouTubet das mal und schaut euch mal so ein paar Hackers an, aber am besten mit Sound und das ist ein interessantes Erlebnis. Also diese Kultur, ich finde die immer interessanter, bin jetzt echt froh, dass wir da mal einen guten Monat haben werden, um uns das anzuschauen.
Ja, cool. Januar sagtest du, ne?
Wir wollen gleich Anfang Januar möglicherweise skippen wir auch den Kongress, das wissen wir noch nicht genau, weil das, also Moni macht ein Sabbatical.
Oh.
Und das ist quasi so ihre Sabbatical-Reise. Also ein halbes Jahr.
Mein Chef macht das auch gerade. Ich beneide ja Leute, die das können. Also die in Strukturen berufstätig sind, in denen das möglich ist.
War nicht einfach und muss halt auch finanziell, du kriegst halt nicht den Lohn nicht weiter bezahlt, ne? Das musst du irgendwie.
Ach so, naja, es gibt ja auch die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, wie der RBB das macht.
Das ist, glaube ich, so eine Anspargeschichte.
Genau, und genau. Das,
dann geht und das irgendwie. Also es ist ein bisschen umständlich und
aber also ich kenne Leute, die haben das gemacht, die haben halt irgendwie mehrere Jahre, ich glaube, nur 2/3 ihres Einkommens mitgenommen und haben dann ein Jahr Sabbatical gemacht und haben dann dieses Einkommen, was sie da angespart haben, dann weiter ausbezahlt kriegt. Also sind dann durchgehend auf 2/3 geblieben oder so.
Irgendwie so ein Modell gibt's
da. Das ist schon cool. Ja, das ist, ach man, super. Hätte ich mal was Anständiges gelernt. Wir haben Fragen. Die erste Frage kommt von Nick. Habt ihr Tipps für das Color Grading? Ich finde einen einheitlichen Stil ganz schön. Er sollte jedoch nicht zu penetrant sein, sondern eher schlicht daherkommen. Wie macht ihr das? Na, HDR, Schieber ganz rechts.
Genau. Clown kurze Modus. Nee, also Color Grading, es gibt ja so, das kommt aus dem Film, ne? Aus Hollywood kommt das. Und zwar, dass es zwei Stufen gibt, was die Farben angeht. Der erste ist die Farbkorrektur, dass alles erstmal auf neutral gezogen wird. Das wird dann beim Filmen möglicherweise schon gemacht. Und dann eben das Grading. Und das Grading ist dann quasi dem Produkt einen, ja, so einen Farbstempel aufzudrücken, einen Look zu geben, wie man ganz oft hört. Und das merkst du bei Hollywood-Filmen natürlich ganz oft, dass das verwendet wird, um Stimmungen zu erzeugen. Also kühle Farben gegen warme Farben. Das macht natürlich auch unterbewusst entsprechende Gefühle. Und Tipps für Color Grading. Also ich bin, es gibt Fotografen, die das ganz extrem machen und du schaust dir so ein Bild an und sagst, boah, das ist aber sicher von dem und dem. So die Kombination aus Stilkompositorischem und Farbgebung und Kontrast und so weiter. Ich mache das, wenn überhaupt, dann eher so projektgebunden. Also ich habe jetzt eine Serie von Fotos, die zum Beispiel zu irgendeiner Reise gehören und die sollen nachher auch, wenn ich sie online tue, zusammen funktionieren. Das heißt, ich brauche in irgendeiner Form eine Klammer, die zusammenhält. Und das kann thematisch sein, das kann aber eben auch über einen Farbstil sein.
Nur weil sie alle ein wenig blaustichig sind
beispielsweise. Weil sie zum Beispiel alle in den Tiefen etwas blaustichig sind oder manche gehen dann her und sagen, naja, kriegt halt jedes Foto eine fette Vignette oder so, das mag ich jetzt weniger. Aber also da gibt's Möglichkeiten. Ich denke aber so, also durch das Grading seinen Stil zu definieren, finde ich, passt nicht für mich. Also mir ist das eher so projektbezogen. Es gibt dann zum Beispiel Projekte, wo ich sage, das ist ein Schwarz-Weiß-Projekt und das ist ein Projekt, was eher wenig gesättigte Farben hat. Und das ist dann im Grading nachher.
Ich denke überhaupt nicht in Projekten. Vielleicht sollte ich das auch mal tun. Also gerade solche Reisen, ne, wie Usedom oder Prag, das ist ja eigentlich.
Ja, wobei,
dann bist, sagen, so.
Dann bist du aber jetzt eben nicht nur einen Tag in Usedom und dann fotografierst du morgens, mittags, abends und hast natürlich ganz unterschiedliche Lichtstimmungen auf den einzelnen Bildern. Und die dann zusammenzubringen, das kannst du natürlich dann auch einfach thematisch zusammenbringen, indem du sagst, ich mache ein Diptychon mit. Also ein paar von Bildern, die zusammengehören mit zum Beispiel einmal den Strandkörben im Schatten und einmal in der prallen Sonne. Und das macht unterschiedliche Stimmungen. Und plötzlich hast du 10-mal Diptychon mit Schatten und Sonne vom gleichen Ding oder so. Und dann hast du plötzlich auch eine Klammer geschaffen, die gar nichts mit Grading zu tun hat. Also Grading nicht, also toll, schön, aber nicht überbewerten, würde ich sagen.
Okay. Nächste Frage kommt von Marco. Chris, wie schaffst du es, dich bei einer Fülle an Motiven zu beschränken? Ich bin die letzten Wochen in Indonesien gewesen und wurde erschlagen von Motiven. Reizüberflutet habe ich bei dem Versuch, alles zu fotografieren, dann doch weniger anständige Bilder hinbekommen als gewünscht. Wie beherrscht ihr euch? Bei mir ist es, ich kann, glaube ich, kürzer antworten als du. Bei mir ist es, ich beherrsche mich einfach dadurch, dass ich höre irgendwann auf zu sehen, was überhaupt fotografierbar ist. Also das macht bei mir die Reizüberflutung. Das ist dann auch so eine neue Stadt, wo eigentlich unendlich viele Motive sind, stehe ich und denke, krass, hier gibt's überhaupt nichts zu fotografieren.
Also ich beherrsche mich gar nicht. Ich gehe dann eher in so einen Modus Kind im Spielzeugladen, so, oh, hier Lamo, boah, und fotografiere sehr viel. Ich beherrsche mich aber dann ganz, also später im Prozess bei der Auswahl, bei dem, was ich dann noch vorzeige. Also ich zeige dann halt nicht alles vor, sondern ich beschränke mich dann da auf wenige Bilder, die dann das irgendwie hoffentlich zeigen.
Ja.
Also Beschränkungen ja, aber beim Aufnehmen nicht wirklich, weil ich weiß ja nicht, ob ich da nochmal hinkomme. Und, ne, und dann,
ja, das ist,
und,
das ist ja
und die Reizüberflutung, die kann natürlich lähmen, klar, aber ich sag mal, da, irgendwann lernst du damit umzugehen. Also da kommt dann so ein bisschen Erfahrung rein. Irgendwann lernst du dann trotz der Reizüberflutung noch zu funktionieren in irgendeiner Form. Und ja.
Richard fragt, wie kalibriert ihr euer Auge? Zur Erklärung. Wenn ich in Lightroom eine Folge von hunderten Bildern bearbeite, kam es früher vor, dass ich am Ende festgestellt habe, dass die ganze Serie zu warm war oder zu dunkel oder zu hell, weil ich während des Bearbeitens immer mehr in irgendeine Richtung gedriftet bin. Heute vermeide ich das durch oftmaliges Zurückschalten des Bildes auf das unbearbeitete Original oder auf den Anfang der Serie und auch durch das Ansehen verschiedener anderer neutraler Bilder. Wie tut ihr das? Seht ihr absolut? ich habe genau das gleiche Problem. Also bei mir werden zum Beispiel im Grunde, also es ist fast schon wie eine Gesetzmäßigkeit, bei mir wird alles immer zu dunkel.
Was heißt zu dunkel?
Naja, insgesamt. Also so die Gesamtbelichtung ist, irgendwann bin ich fertig mit dem Bearbeiten und denke, das ist ja alles viel zu dunkel.
Also,
und dann schraube ich überall nochmal ein bisschen Licht rein und dann ist es okay. Also,
wir analysieren das mal eben. Du sagst, am Ende kommen die zu dunkel raus. Du guckst dir den Tag später an und sagst, boah, das ist immer viel zu dunkel.
Ja, genau. Okay. Oder ich lade sie irgendwohin hoch und
das Phänomen kenne ich auch. Das
ist auch zu dunkel.
Dann frage ich dich zuerst mal, wie hell ist dein Bildschirm eingestellt?
Der ist sehr hell eingestellt. Mhm.
Weil dann wunderst du dich, dass hinten das Bild zu dunkel kommt. Also das ist ja, wenn du was abmischst im audiomäßig und du hörst das immer auf hoher Lautstärke, dann wirst du hinterher einen zu leisen Mix haben.
Ja.
Also der Bildschirm darf nicht zu hell sein, aber auch nicht zu dunkel sein. Der muss stimmen, der muss in der Mitte sein irgendwo.
Ja.
Dann kommt hinterher der Mix, also sprich die Abmischung des Bildes ordentlich raus.
Ja, und weil aber mein Raum nicht dunkel ist, also der steht halt in meinem Wohnzimmer, der Rechner, ich habe eine recht helle Wohnung.
Hast du ein Fenster hinter dem Bildschirm?
Ja.
Das ist das nächste Problem, weil das ist morgens, mittags, abends, nachts anders. Das heißt, du hast hinter dem Bildschirm ständig im Blick ein bewegtes Ziel. Und wenn da viel Licht vom Fenster kommt, dann musst du natürlich dein Bildschirm auch heller machen, um das anzupassen. Und dann werden deine Ausarbeitungen dunkler.
Ja.
Was ich gerne mal tue, um das zu vermeiden. Also zum einen steht mein Bildschirm, also Fenster ist rechts von mir. Hinterm Bildschirm ist eine weiße Wand bei mir. Und damit bleibt das ungefähr so in einem Helligkeitsbereich, dass ich einigermaßen konsistent arbeiten kann. Ich schalte immer wieder zurück auf dieses Übersichtsgitter beim Bearbeiten. Ja. Das heißt, ich schaue mir das Bild im Kontext zu den anderen Bildern an und dann merke ich auch schon relativ schnell, oh, das ist mir jetzt aber ein bisschen abgerutscht. Und das letzte und gar nicht so unwichtige ist, ich werfe auch immer wieder einen Blick aufs Histogramm. Also das Histogramm zeigt ja so die
Helligkeitsstatistik
vom Bild.
Neutrale Beobachter.
Und ich weiß jetzt, wenn ich viel Weiß im Bild habe, so weiße Wände zum Beispiel, dann gehören die beim Histogramm so ungefähr auf 3/4. Wenn die da sitzen, dann sind die ordentlich im Bild. Und jetzt sehe ich aber, dass der Peak von den weißen Wänden auf dem Histogramm eher so Richtung Mitte sitzt, dann kann ich schon mal sagen, das ist wahrscheinlich zu dunkel. Es sei denn, es ist ein Dämmerungsbild und es gehört so. Also Bildschirm immer so positionieren, dass hinten kein Fenster dahinter ist. Das ist manchmal schwierig, aber das hilft. Dann zieht man halt einen Vorhang davor oder so.
Aha.
Die Helligkeit des Bildschirms, ich stell die immer so ein, dass, also stell dir vor, du hältst jetzt neben den Bildschirm oder über den Bildschirm ein weißes Blatt Papier.
Ja.
Und du zeigst auf dem Bildschirm ein weißes, leeres Dokument, ein Word-Dokument oder so. Also du hast eine weiße Fläche auf dem Bildschirm und das weiße Papier. Und jetzt stelle ich mir, und das funktioniert für mich, das müsst ihr mal ausprobieren, jetzt stelle ich mir die Helligkeit des Bildschirms so ein, dass die ungefähr so hell ist wie das weiße Blatt Papier.
Okay, da ist mein Bildschirm grundsätzlich heller. Das sehe ich schon, wenn ich nur auf...
Korrekt.
Also das ist ja.
Und dann wirst du am Anfang wirst du sagen, scheiße, das ist aber echt düster. Weil
naja,
du
halt ich krieg halt,
gewöhnt bist.
Ich kriege halt ein Kontrastproblem. Vor allen Dingen kriege ich das Kontrastproblem, weil ich weiter
Fenster
vom,
ist, ne?
Und weil ich weiter vom Bildschirm weg sitze als du.
Ja.
Ja, ich lehne mich bei der Arbeit gern zurück. Aber ja.
Deshalb ist ja zum Beispiel, wenn du jetzt in Lightroom arbeitest, aber auch bei vielen anderen, ist der Standardhintergrund von so einem Gitter oder so einem Bild ist grau. Den kannst du da auch auf weiß und schwarz stellen.
Ja.
Einfach mal rechts draufklicken, dann kannst du doch weiß und schwarz auswählen. Aber das wird das Ergebnis beeinflussen. Was um den Bildschirm drum passiert, wird das Ergebnis beeinflussen. Ist so.
Es ist schlimm. Tobi fragt, ich habe gehört, Diafein soll der ultimative Ich-kann-nix-falsch-machen-Fotoentwickler sein. Ein Rezept für jeden Schwarz-Weiß-Film und der Entwickler läuft nie ab. Stimmt das? Habt ihr Erfahrung damit?
Also es gibt reihenweise Entwickler, die so die Geheimwaffen sind oder sein sollen. Diafin gehört da wohl dazu, genauso Xtol, X-T-O-L, wobei das ist ein Entwickler, den du in der Stammlösung ansetzt und der läuft dann irgendwann ab. Für uns gehört Rodinal dazu, der ist zwar nicht der feinste Entwickler, der macht also schon mal auch klotziges Korn, wobei ich das je nach Film ganz gern mag, aber er ist quasi nicht kaputtbar und wenn die Flasche 6 Jahre alt ist, dann ist die immer noch, funktioniert die meistens immer noch. Ich habe persönlich keine Erfahrung mit Diafin, aber ich bin aber mittlerweile auch ein bisschen vorsichtig mit diesem, das ist der ultimative, kann alles Entwickler. Es gibt da mit Sicherheit ein paar, die ganz cool sind und manche machen feineres Korn, manche sind in anderer Hinsicht besser. HC-110 liebe ich, der läuft auch fast nicht ab. Das ist dieser sirupartige Entwickler, den du beim Anrühren, beim Verdünnen entsprechend lange mischen musst, damit das auch alles irgendwie sich toll verteilt in dem
so aus dem Cocktail-Shaker.
Genau, so ungefähr. Aber ja, probier's doch einfach aus, Tobi. Hol dir doch mal ein Fläschchen Diafin und versuch das mal und ja, mach doch deine eigene Erfahrung damit. Also wir haben immer mindestens drei, vier unterschiedliche Entwickler hier rumliegen, weil wir halt manche Filme lieber mit denen entwickeln oder manche Arten der Entwicklung, zum Beispiel Pull-Entwicklung geht besser mit D76 als mit Rodinal. Und also ich denke, es ist völlig okay und normal, wenn du als analog schwarz-weiß entwickelnder Mensch irgendwie 3-4 Fläschchen Entwickler da hast.
Ja, man merkt schon den Unterschied zwischen Leuten wie mir und Leuten wie euch. Weil ich, ne, so mein einer Film in der Woche, den ich dann jede vierte Woche auch noch lieber ins Labor bringe, weil da dann Sachen drauf sind, die mir so wichtig sein könnten, dass ich sie nicht selber kaputt entwickeln will.
Aber da hast du deine Filmfahrt schon angelegt. Nächste Frage.
Vollkommen egal, wo du es kaputt machst, Holgi. Warte mal, ich nenne diese Folge Falschfilmeinlage. So wird die Folge heißen. Falschfilmeinlage. Und alle, die das lesen, werden sich fragen, hä, was ist das schon wieder für ein Ding? Das ist kein Ding. Es ist ein Zustand.
Du machst das zu einem Ding.
Herrlich. Wo sind wir denn? Manuel schreibt, Zusatz zu spiegellosen Auslösern ohne Objektive hatten wir letzte Sendung. Der Haupt-Use-Case sollte der für Leute mit analogen Objektiven aus alten Zeiten sein. Vor allem mit dem Nex-Anschluss und mit den A7-Kameras hat Sony den Gebrauchtmarkt für Altglas ja wieder sehr interessant gemacht. Vor allem mit Funktionen wie dem Fokus farblich hervorheben werden auch die wieder benutzbar. Vielleicht reicht es für einen Nachtrag, da die von euch genannten Beispiele Lupe vor offene Kamera für mich doch eher exotisch waren.
Ich fand das ganz
Da hat Manuel cool. recht. Das ist vor allen Dingen eigentlich gar nicht schlecht, ne? Wenn das in die Kommentare geschrieben hätte, hätten wir es möglicherweise vergessen, in der Sendung zu sagen. Dadurch, dass es ins Frageformular, jetzt kommentieren dann alle in das Frageformular.
Wenn das gute Kommentare sind?
Wenn's ja, aber eigentlich
sind aber die Kommentare. Aber ein Fragezeichen dahinter schreiben, dass wir es dann doch als Frage reinnehmen.
Genau. Vielleicht.
Die Sendung war super. Fragezeichen.
Die Sendung war super. Weiter geht's mit Tobi. Ich würde gerne in die analoge Panoramafotografie einsteigen. Hasselblatt X-Pan ist mir zu teuer. Was empfehlt ihr? Oder soll ich zusammenschnippeln?
Also analoge Panoramafotografie ist geil, weil wenn du so auf so Mittelformat fotografierst, da hast du den 6 cm hohen Film und da gibt's Kameras, die das dann irgendwie so tatsächlich auf 10, 11, 12 cm Breite belichten, dieses Format.
Lomo Bel Air.
Die Bel Air, ich kenne die russische Horizon zum Beispiel, das ist so eine Turret-Kamera, das heißt, die hat so ein Objektiv, was sich quasi physisch bewegt, so schwupp macht während dem Belichten, so einmal einen Sweep über den Horizont macht. Da gibt's auch die japanische Wide Lux, die...
Aber das klingt alles noch immer teuer, also weil die Lomo kostet 250 Euro.
Richtig, ich komme auch gleich noch zu einer anderen Lomo. Also die Wide Lux, die japanische, ist teuer, die gibt's in Mittelformat und Kleinbild und die sollte man auch sich in gut kaufen, weil wenn da Dreck im Getriebe ist, dann läuft der Kopf mit dem Objektiv nicht gleichmäßig und hast du Linien auf dem Bild und so. Also da gibt's eine komplett eigene Community drumherum. eine Panoramafotografie, die jetzt eher so aus dem Spaßbereich kommt, ist die Lomo Spinner 360. Die ich total geil finde. Also stell dir vor, du hast einen Kleinbildfilm und hast du eine Kamera und du tust in diese Kamera rein. Diese Kamera hat oben eben eine Kamera, so die auch aussieht wie eine Kamera, und dann hast du unten einen Griff. Der ist groß und rund, und an diesem Griff hast du den hältst du mit der linken Hand, und dann mit der rechten Hand hast du so einen Ring und den ziehst du raus, da ist eine Schnur dran.
Ach, das ist sogar noch mechanisch, also mit so einem Federwerk.
Genau, du ziehst die Schnur raus mit dem Ring und lässt das schnappen, und dadurch dreht sich oben diese Kamera dann um 360 Grad. Also sie macht einmal einmal so schawupp, und dann hast du hinterher so ein, ja, gefühlt 10 Zentimeter langes Bild auf dem Kleinbildfilm. Der ist meistens sogar über 360 Grad. Das ist ein bisschen von der Jahreszeit abhängig. Wenn es wärmer ist, läuft sie besser. und da ist total ein Spaßding. Das wirst du auch nicht oft benutzen. Aber ich habe die und ich mache
da immer wieder. Es kostet 90 Euro dafür, also wenn man Spaß an Fotografie hat.
Genau, und die macht dann noch von der Anmutung was ganz Interessantes, weil sie belichtet den kompletten Film, also inklusive der Sprocket Holes.
Ja.
Und das musst du natürlich entsprechend scannen oder abfotografieren, damit das gut kommt. Und ich muss gerade mal schauen, ich habe hier ein Gruppenbild, was ich damit mal gemacht habe. Ich finde das auf die Schnelle.
Ich sehe übrigens gerade, dass die Horizon auch nur 250 Euro kostet.
Ja, die ist auch mechanisch ein bisschen fragwürdig, aber
Also die Bel Air, ich habe die Bel Air, ich habe die nur leider kaputt gemacht, frag nicht. Und als sie noch funktioniert hat, hat die sehr schöne Bilder gemacht.
Also ich meine, die Bel Air ist halt eine Kamera, die halt einfach nur eben mechanisch, ja gut, die hat halt einen Balken vorne und macht halt ein breites Bild mit einem normalen Objektiv. Ne? Das ist halt eine Kamera, wie eine normale Kamera ist. Die anderen, die sind dann eher so ein bisschen gimmickt. Aber ich habe dir gerade mal in den Chat ein Foto geschickt, was wir mit der Lomo, mit dem Spinner gemacht haben. Da habe ich das, und so habe ich dann ein vertikales Panorama gemacht und habe das einmal rotiert auf die andere Seite, dass das so ein bisschen wie so eine Spielkarte aussieht. Das ist unser Gruppenbild.
Du hast es gespiegelt rotiert. Genau. Also du hast nicht zwei Bilder gemacht, ich dachte schon.
Nee, das ist ein Bild.
Okay.
Aber da kriegst
du halt, ist es ganz witzig. Also das ist wirklich witzig.
Und das mit einem Farbnegativfilm, da kannst du auch bei der Belichtung nicht viel falsch machen. Das ist schon.
Was für eine Belichtung macht das Ding denn?
Weiß gar nicht. Keine Ahnung. Gut genug.
Schönes Spielzeug.
Absolut.
Gas.
Du solltest nicht mit mir podcasten.
Ja. Nein, aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Obwohl. Oh, was sehe ich denn hier? Lomography Smartphone Scanner.
Ist das der, wo du unten Film reinlegst und oben dein Smartphone drauflegst?
Ja, das sieht aber gar nicht mal so übel aus. Also, es sieht sehr plausibel aus, sagen wir mal so.
Habe ich noch nicht getestet. Also, dass es das Ding gibt, weiß ich, aber scannt der nicht unten? Ah nee, der macht Negative. Macht der denn auch Mittelformat und Großformat oder macht der nur Kleinbild? Insert Film hier. Das sieht mir sehr nach nur Kleinbild aus bei den Beispielen. Das sind alles Sprocket Hole Bilder. Ja. Nee, warte. Nee.
Funktioniert mit allen 35 mm Filmen, ja, das ist klar.
Wenn da nicht 120er geht, dann ist das leider nicht für mich.
Nee, 120 steht da nicht. Schade.
Oh, jetzt ganz kurz bei diesem Thema kurz bleiben. Das völlig ungeplant, aber ich nehme es trotzdem hier mit rein. Das Thema Digitalisieren von Bildern ist ja, wenn du das also heute mit einer Kamera abfotografierst, also Makroobjektiv, Systemkamera, Spiegelreflexkamera, ist ja recht cool, aber ist immer so ein bisschen Aufwand. Du brauchst ein Stativ, was du so einstellen kannst. Du brauchst eine Lichtplatte, die haben heute Gott sei Dank viele schon. Und es hat ein Community-Mitglied aus der Happy Shooting Community, der Jochen, hat einen Copy-Stand, ein Repro-Stativ designt. Und zwar aus
allen Profilteilen.
Moment, stopp, hier. Das ist tatsächlich, ich paste dir das mal rein.
Shut up and take my money!
Langsam. Der hat also dieses Ding designt, das ist aus so Standard-Alu-Profilen. Ja. Das ist ein Bausatz, musst du also selber zusammenschrauben, brauchst du zwei Innensechskantschlüssel dafür, musst dir zusätzlich noch so eine Stativplatte besorgen zum Dranmachen. Das Teil ist solide. Und er hat einen Händler gefunden, der heißt Dold Mechatronik, der das jetzt in sein Programm aufgenommen hat und der das ganze Ding für 34,90 Euro vertreibt.
Das ist genau das, was ich suche.
Mit Gas, das darfst du dir jetzt auch kaufen, Holger.
Das Einzige, was fehlt, ist dann das Ding unten. Aber da kann ich ja dann meinen, da hat er ja auch dann, da hat er wieder so ein
das ist so eine LED-Plastik, die kriegst du für 30 Euro, kriegst genau. du die. Das sollte man eh haben, wenn man analog unterwegs ist.
Wie ist denn die Kamera da drauf montiert?
Schau dir das obere Bild an, das erste. Dann siehst du, dass der da so eine...
Ah, da ist der so ein Nupsi. Ja,
kannst okay. du für 10, 15 Euro kriegst du so einen AK-Swiss-kompatiblen Halter. Die Schrauben sind schon mit dem Set dabei. Du musst dir nur noch so ein Ding dazu kaufen. Also aha. insgesamt mit Versand und allem keine 50 Euro. Plus die LED-Platte, die musst du noch haben.
Aber das Ding, um meine Kamera daran anzuschließen, das Ding muss ich mir nochmal separat kaufen.
Das brauchst du separat.
Wie heißt das?
Das steht da, du hast hier eine Bauanleitung, einen Link zu einem PDF mit der Bauanleitung in diesem Shop-Eintrag. Ich bin da nicht affiliated, ne? Also ich krieg hier nichts ja, dafür, okay. dass ich das erzähle. Und der empfiehlt die Andor DM55. Findest du auf Amazon für 15 Euro oder so.
Okay. Schnellwechselplatte heißt das Stichwort, nach dem ich suchen muss. Okay. Ja.
Und was ich dann gemacht habe, also du kannst dann ich habe dann einfach mit dem Edding an diese Mittelsäule quasi noch so Stricheln gemacht, hier für 35 mm, hier für 120 mm. Die Kamera, die Lichtplatte und der Negativhalter unten sind nicht Teil des Pakets, also die musst du nochmal selber haben, wobei, wenn die Negative glatt liegen, geht das. Und ich warte jetzt sehnlichst auf den Pixelator.
Genau, das ist ja, ja.
Das ist dieses Kickstarter, was jetzt durch ist.
Hatten wir letzte Woche glaube ich schon.
Für diesen Negativhalter, weil der passt dann nämlich genau darunter. Also jetzt haben wir hier tatsächlich im Haus endlich ein Repro-Stativ, was nicht 300 Euro kostet und was trotzdem gut ist und was genau den Zweck erfüllt, den soll.
Wo bleibt der denn eigentlich, der Pixelator? Wann ist denn da Delivery? Weil ich hatte da ja auch
der ist doch erst vor einer Woche oder so durchgegangen.
Der ist mir doch egal.
Der muss das jetzt produzieren.
Ich will das.
Der Hamish Gill, den ich so aus ein, zwei E-Mails hatte ich mal mit ihm getauscht, wegen was ganz anderem, komischerweise. Der ist jetzt erstmal in dieser, ja, der ist jetzt erstmal in der Production Hell. Also das muss jetzt einfach halt, der braucht jetzt einen Dienstleister, der ihm das irgendwie, ich spekuliere, dass der jetzt einen Dienstleister sucht, der ihm das per Spritzguss macht und der ist deutlich überfundet, hatte dann auch zeitweise die Idee, sich davon einen Lasercutter zu kaufen, um die Dinger selber zu schneiden.
Oh.
Dann hat er sich aber mit einem Production Consultant getroffen, der ihm das mal schleunigst ausgeredet hat wohl. Das wird jetzt irgendwie anders aufgezogen, aber da habe ich sehr große Hoffnung oder bin sehr zuversichtlich, dass das kommt.
Ja, ja, das mit dem Stativ zusammen, das ist ja großartig.
Aber dieser Repro-Stativ-Bausatz, ich habe dann irgendwann später dem Herrn Dold, ne, ich habe dem angekündigt, dass wir in Happy Shooting drüber reden, weil der hat nicht geglaubt, dass der mehr als 3 Stück davon verkauft.
Jetzt kriege ich keinen mehr, meinst du?
Doch, natürlich. Dann habe ich dem angerufen und habe ihm das nur gesagt, ne, Vorsicht, ne, wir reden da in der Sendung drüber, passen Sie auf, dass Sie ein paar da haben. Dann habe ich später nochmal kurz gemailt, weil ich ihm noch die englische Übersetzung für den Text geschickt habe, weil der hatte das nicht drin und es kommen immer mehr Briten, die sagen, ich will das Ding jetzt haben.
Ja.
Das spricht sich rum, das Teil. Und dann meinte er, er hätte in den ersten paar Tagen irgendwie 30 Stück davon verkauft.
Ah, cool.
Also ich finde das cool, weil das so ein, der verdient nicht viel an den Dingen, ne? Das ist mit der heißen, also auf Kante genäht, aber
ja,
für 35 Euro und dann eben noch ein paar Zusatzsachen, also mal 50 Euro für ein brauchbares Repro-Stativ ist.
Das ist alles ganz großartig.
Ist herrlich.
Ja.
Und jetzt verkauft er noch mehr. Und ist gut so. Jetzt aber.
Ja.
Sollen wir Bilderschau machen?
Also es ist schon so spät wieder? Wir sind schon 1,5 Stunden am Quatschen hier.
Die Zeit fliegt, das ist ja schön.
Ja. Warte, hier gibt es noch eine Frage, die sogar ich noch mit beantworten kann, die nehmen wir noch mit. Jan fragt, ich vermute, da geht es dann auch um Kaufberatung oder sowas. Wie bewertet ihr die neue RX106 von Sony bezüglich der zugunsten des Zooms geopferten Blende? Mittlerweile, was? 30 bis 260 Millimeter macht das. Nee, warte mal.
Was?
Ach so, der rechnet das um, ne? Ah, okay. Bisher hat die RX 100 hat 30 bis 260 Millimeter Zoom, mit Blende 2,8 bis 4,5. Hä?
Also nochmal, er fragt, wie wir die RX 100.
Nee, ich wundere mich gerade.
Bewerten bezüglich der zugunsten des Zooms geopferten Blende. Also,
okay,
jetzt andere Zoombereiche und dafür eine kleinere Blende.
Genau. Ich hatte mich gerade gewundert. Ich dachte, er meint mit diesem Blende 2,8 bis 4,5 die alten RX 100, wovon ich hier eine habe. Also die alten haben nämlich 1,8 bis 2,8. Also ich würde immer die größere Blende bevorzugen.
Würde ich generell machen. Ich bin auch der Meinung, man muss jetzt nicht, wenn man nicht tatsächlich muss, braucht man die 6er nicht, sondern da gibt es ja noch andere Versionen davon, die auch noch auf dem Markt sind. Es sei denn, die hat jetzt ein Feature, das unbedingt total wichtig ist.
Naja.
Ich denke aber auch, dass die in der Stabilisierung einfach jetzt besser geworden ist auch. Also, dass man da vielleicht dann einfach, dass sie gesagt haben, dann brauchen wir die große Blende gar nicht mehr.
Das kann natürlich auch sein, ja.
Das ist nur eine Vermutung.
Oder aber sie erschließen sich dadurch dann halt tatsächlich auch noch ein Marktsegment, weil mit dem 89 Millimeter, also mit dem optischen Zoom, der da drin ist, stößt du dann doch recht schnell an deine Grenzen, insbesondere wenn du im Urlaub bist und den Leuchtturm da hinten auf der Landspitze noch fotografieren willst, da reicht es nicht. Ja. Und wenn du jetzt sagst, okay, dann zoomen wir halt bis 260 Millimeter.
Also vorher waren das knapp 90 und jetzt sind es 260.
Ja.
Das ist natürlich schon eine dramatische Ausweitung des Zoom-Bereichs.
Und damit wird die RX 100 zu so einer fast perfekten eierlegenden Wollmilchsau-Urlaubskamera für jedermann mit hinreichend Kohle, weil die kostet ja, glaube ich, mittlerweile auch über 1000 Euro das Stück.
Du hast jetzt ja in der Sendung eine neue Einkaufsliste angelegt. Die ist da jetzt aber noch nicht drauf, oder?
Nee, die will ich auch nicht haben.
Gut.
Ich finde die RX 100 immer noch toll. Ärgere mich aber auch, schon letztes Jahr habe ich mich ja drüber geärgert, ärgere mich aber auch darüber, dass ich mir die vierte Generation, dass ich mir die gekauft habe mit dem Sucher drin, weil der Sucher, der ist mir nix. Also bei so einem strahlend, ne, so Blende 16, ne, so eine Sunny 16 Situation, ist der Sucher nicht hell genug. Also da muss ich die Brille abnehmen, ja, weil ich habe natürlich durch meine Brille immer auch noch ein bisschen Abstand zum Sucher, und ich sehe da kaum noch was drin. So, das heißt, ich muss die Brille abnehmen, muss das Auge ganz dran klatschen und ja, dann kann ich auch das Display nehmen. Das heißt, wenn die Frage ist, welche kleine Kamera soll ich mir kaufen, sage ich immer nur, ja, Sony RX 100 ohne Sucher. Weil die ist dann auch nochmal ein bisschen kleiner, also ist ein bisschen schmaler, ist ein bisschen schmaler, also nicht ganz so dick, passt wesentlich besser in die Hosentasche, macht genauso gute Bilder und ist günstiger. Ja.
Jo.
So, weg die Fragen.
Bilderschau. Es wurden wieder tolle Bilder eingereicht und
wie immer, ja.
Ich übrigens auch Fragen, also falls ihr Fragen habt, wir beantworten hier gerne. Der Link zur Frageabgabestelle ist in den Shownotes, nicht wahr?
Natürlich. Ist er doch immer, außer vor ein paar Mal, da habe ich es vergessen. Aber ist er immer.
Bilder könnt ihr auch abliefern und das habt ihr getan. Und jetzt schauen wir uns mal wieder drei Stück an. Das erste ist von Robert und heißt Quernufos Black and White. Wahrscheinlich spricht man den anders. Das ist, glaube ich, ein Wasserfall auf Island.
Ist das Island? Oh ja, Island. Überhaupt, ja. Was ich so krass finde, ist, also gut, du machst sowas ja auch, aber was ich so krass finde, ist, Leute fahren halt nach Island.
Ja.
Manchmal bin ich völlig begeistert. Also Island ist so ein, das ist halt so weit weg in meiner Wahrnehmung, dass mich das total fasziniert, dass Menschen da hinfahren. Naja.
Ja, das liegt so irgendwo in der Mitte zwischen Amerika und Europa. Ja. Also so weit ist das nicht heute.
Ja, schon, das stimmt. Aber so gefühlt, meine ich, weißt du, so in der persönlichen Wahrnehmung. Ich kriege aber gerade wieder, das hat bei mir wieder so eine Überromantisierung, die manchmal von mir Besitz ergreift.
Also das ist natürlich
ein Wasserfall.
Ein entsprechendes romantisches Bild. Also das ist so, ich sag mal, von der Idee her ein sehr, sehr klassisches Bild, was man in Island einfach kriegen kann. Und das sind halt so einsame Wasserfälle, die dann irgendwie so in so einem Stream weglaufen.
Ja.
Und Robert hat das jetzt hier in Schwarz-Weiß gemacht und hat hier eine 30-sekündige Belichtung hingelegt. Also Weitwinkel, 30 Sekunden Belichtung, Blende 8. Also das wird bei Tag gewesen sein. Du siehst, wie sich oben die Wolken bewegen. Also
wenn das Wasser runterkracht,
Blende 8. Was halt schön bei solchen Bildern ist, ich finde es von der Vignettierung ein bisschen zu kräftig, das ist nicht so mein Stil, ja. Aber das ist eine Stilfrage. Aber was natürlich jetzt passiert, also hier hat halt, ich denke, auch ein Polfilter drin, vermute ich
dadurch
mal.
Dadurch wird das Wasser, wird halt durch diese lange das Belichtung, wird es halt dunkel, seidig.
Aber es wird halt total seidig, genau. Das heißt, das alles, was sich bewegt aus. Im Bild, wird dann eben so, also hier hast du das Wasser, den Wasserfall selber, der halt jetzt zu so einer, ja, milchigen Säule wird, die da so fällt, aber dann vorne
das
auch.
Das wegfließende Wasser sieht halt aus wie schwarze Seide.
Genau. Super. Und die ganzen kleinen Wirbel und Schäumchen, die da entstehen durch Steine in dem Fluss, die machen halt
sehr geiles
Schaum
Bild.
Und das zieht sich dann halt so als, ja, als seidig dahin, genau.
Ah, das ist so ein, wenn du eins weiter klickst, siehst du noch eins von ihm, das er ähnlich gemacht hat, in Farbe allerdings.
Mhm. Das ist Guttelfoss, spricht man den, glaube ich. Das ist
auch nicht
ganz
schlecht, aber
Wasserfall. Aber
schwarz-weiß ist
ja,
funktioniert besser.
Wobei hier bei dem nächsten, das wollten wir eigentlich gar nicht angucken, aber
ach so, ja,
das
ja,
ist das knallt mir zu sehr vom Grün. Das ist nicht,
ja, vom Grün her.
Vom Grün her ist das mir das zu sehr gesättigt. Das ist aber wieder Geschmackssache.
Eins Knall vom Grün her, ja.
Genau. Norbert hat uns ein Foto geschickt namens Skywalker. Da sehen wir, ja, was sehen wir denn da? Holger.
Skywalker. Wir sehen, warte mal, ich muss mich kurz orientieren.
Das ist nämlich so ein bisschen disorienting, das Bild.
Genau. Okay, das ist ein Mann, der durchs Watt läuft.
Mit Gummistiefeln?
Mit Gummistiefeln durchs Watt läuft oder zumindest durch über ein ja, sehr flaches Wasser läuft oder durch sehr flaches Wasser läuft. Der Horizont spiegelt sich in dem Wasser, der Mann spiegelt sich in dem Wasser. Nee.
Das ganze Bild ist auf den Kopf gestellt.
Das ja, genau
der,
das, ne? Also
das
genau.
Ist der Witz dran.
Ich habe gerade, was ist denn? Irgendwas stimmt doch nicht, weil eigentlich müsste doch die Spiegelung unten sich bewegen, genau. Und nicht oben. Ja.
Also okay. Ist ein ganz klassischer Effekt. Schweine. Du hast was in der Pfütze und dann drehst du es um und dann ist plötzlich die Reflexion das obere und das echte in unten. Und das macht echt erstmal kurz dizzy, ne? Da wirst du erstmal kurz schwindelig, so wie rum was mit Ecken.
Irgendwas ist anders.
Und vor allem, es sieht tatsächlich jetzt aus, als ob dieser Mensch halt irgendwie im Himmel spazieren geht.
Genau, das macht's so, ja.
Das Bild ist umgedreht, wahrscheinlich total unspannend. So wird's aber doch ganz interessant.
Auf die Idee musst du aber auch erstmal kommen. Ja. Das finde ich auch wieder so krass. Ist das, bei mir würde sowas zufällig passieren, weil ich wieder auf den falschen Knopf gedrückt habe.
Ich hatte kürzlich, das ist schon Jahre her, mal ein Bild von einer Tomate auf einem Holzbrett. Und das habe ich mal aus Versehen auf den Kopf gestellt und dann sah das total 1A, hat sich das angefühlt, als ob da so eine Heliumbanane oben an der Decke klebt. Und das war super geil. Kann man also gerne mal mit spielen. Das einzig Technische an diesem Bild, wo ich sage, da müssen wir noch ein bisschen ran, ist die Belichtung. Das kommt zu duster, finde ich.
Ja.
Das passiert aber natürlich gerne, wenn die Kamera halt, wie in diesem Fall, sehr viel hell sieht, also den Himmel, und dann sagt, naja, dann mache ich mal ein bisschen dunkler, dann säuft die Person so ein bisschen im Dustern ab. Also da hätte ich einfach noch ein bisschen, auch im Nachhinein in der Bearbeitung, noch ein bisschen an der Belichtung gezogen und dann passt das schon.
Ja. Geile Idee, einfach umdrehen.
Genau. Und drittes
Bild. Na, Clownkotze, aber
von Danny Linden, Sonnenaufgang, Schloss Nymphenburg, München. Ist ein bisschen Clownkotze, ja.
Aber es ist natürliche Clownkotze. Es ist Bio-Clownkotze.
Also, was können wir dazu sagen? Darum habe ich es gar nicht ausgewählt, weil eigentlich ist das genauso wie das eine Wasserfallbild vorhin, da ist mir das Grün einfach zu knallig, zu gesättigt.
Ja.
Das ist nicht so in Wahrheit. Und ein Bild muss zwar nicht immer die Wahrheit widerspiegeln, aber Sättigung hochdrehen. Ich mache das gerne so bei Bildern, wie ich es auch beim Audio mache. Du kennst das, wenn du irgendwie sagst, in der Stimme, da ist jetzt aber zu viel mittendrin, dann mache ich mal die Höhen auch noch stärker, damit man dann die Mitten nicht so hört. Aber eigentlich sollte man negativ arbeiten, sprich die Sachen, die stören, wegtun und dann werden die anderen dadurch automatisch mehr wahrgenommen. Und bei Bildern sehe ich das so ähnlich. Wenn ich sage, oh, da ist jetzt aber zu viel X drin, dann nehme ich lieber Y, dann nehme ich lieber das X weg, statt das Y hinzuzugeben. Dann kommen irgendwie natürlichere Bilder raus. Aber das ist nach wie vor nochmal Geschmackssache. Was mir an dem Bild gefällt, ist einfach die Komposition. Das ist nämlich eine sehr schöne, tiefengestaffelte Komposition. Du hast vorne das Blumenbeet und
Das Blumenbeet, das so von rechts unten reinkommt und dann nach hinten wegläuft. Ich finde das.
Und dann hast du diese zwei Rasenkanten unten links, die so schön an links einen Abschluss machen, ohne dass sie komisch an der Ecke abgeschnitten werden. Die sitzen da so richtig schön. Die müssen da so sein. Das gehört so. So fühlt sich zumindest an. Das ist also volle Absicht. Ich mag, dass die Sonne gerade so übers Gebäude scheint. Da siehst du auch an den Sonnenstrahlen, das sind so Lamellenreflexionen im Objektiv, kannst du auch so ein bisschen quasi erahnen, was das für ein Objektiv ist, weil die Objektive haben da unterschiedliche Ausprägungen davon. Aber es hat so eine schöne Tiefe, ne? Du hast vorne eigentlich die Ecke mit der Blume vorne ist so das zentrale Ding und das Schloss ist eher so
also macht das Bild hinten
so Beiwerk, ne? Quasi, genau. Da fehlt jetzt noch oben so ein bisschen schöne Wolken im Himmel, aber das ist, glaube ich, ich mag die Komposition. Wie gesagt, die Farben, nicht so meins, aber so von der Komposition her ziemlich cool. Auch was das mit den Schatten macht, weil du hast dann diese Reihe Büsche, diese Reihe zapfenförmige Büsche, die so nach hinten geht, auf diesem einen grünen Streifen und die machen halt alle Schatten, die so auf dich zulaufen oder an dir vorbeilaufen. Und das ist schon schön komponiert, mag ich.
Ja.
Tja.
Ja.
Wir sind durch.
Dann hätten wir es jetzt hinter uns. Mhm. Fragen in die Fragen stellen wollt, falls ihr Bilder zur Bilderschau einreichen wollt, findet ihr die Links in den Shownotes. Falls ihr euch was über Fotografie beibringen lassen wollt, findet ihr Links zu Chris Workshops ebenfalls in den Shownotes. Und falls ihr wollt, hören wir uns in ungefähr einem Monat wieder, würde ich mal vermuten. Mein lieber Chris, vielen Dank.
Danke auch.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.